Wir wollen heute den Epheserbrief betrachten, doch bevor wir das tun, möchte ich Gott um Segen bitten, dass er uns Gnade schenkt. Das ist ein ganz wichtiger Brief und eine ganz interessante Gemeinde und eine ganz interessante Geschichte, was dort ist, Ephesus. Aber Herr Jesus, bevor wir die Briefe betrachten, die Botschaft betrachten, was in diesem Brief an die Epheser drin ist, möchten wir einfach stilles sein und wir möchten uns sammeln vor deinem Angesicht und deinen Geist hören, was dein Geist den Gemeinden und der Gemeinde zu sagen hat und was du damals den Menschen zu sagen gehabt hast. Wir wollen auf dich hören, Herr Jesus. Segne diesen Abend, segne auch die Lektion, die wir betrachten und segne die ganzen Bibelschüler weltweit, die hier an diesem Studium teilnehmen. Das ist so eine große Schar. Ich danke dir, Herr Jesus. Jeden Tag melden sich auch noch neue Leute an und wollen mehr aus dem Wort Gottes lernen. Das Wort Gottes ist Hammer. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Das Wort Gottes ist Licht. Das Wort Gottes ist Leben, Herr. Und ich danke dir, dass wir das betrachten dürfen jetzt durch die Gnade Gottes. Amen. Amen. So, ich freue mich für alle, die gekommen sind. Zuerst mal ein paar Gedanken. Was gibt der Epheserbrief alles her? Der Epheserbrief gehört zu den schönsten Büchern oder Teile der Bibel, so eine Perle des Neuen Testaments. Eigentlich gibt es zwei Epheserbriefe. Wenn wir so die Bibel aufmerksam studieren, gibt es zwei Epheserbriefe. Zuerst einmal den Brief, den Paulus geschrieben hat, und dann den anderen Brief, den der Herr Jesus geschrieben hat. In der Offenbarung schreibe an die Gemeinde zu Ephesus. Das ist also der zweite Brief. Und natürlich, Paulus hat 3 Jahre lang verbracht in Ephesus. In keiner Stadt war er so lang wie dort und hat dort gedient. So. Der Epheserbrief behandelt gerade jetzt, der von Paulus behandelt ein großes Thema, das ist die Einheit von Juden und Heiden und dann diese Einheit durch Jesus Christus. Ist also ein Brief, das eigentlich nicht für diese Welt geschrieben ist. Man ist oben auf dem Berg, auf der Spitze, und von oben sieht man dann die Herrlichkeit Gottes, wie Gott sich die Gemeinde vorstellt. Eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, ohne Spannungen, weder Jude, Grieche, noch was auch immer ist. Und wie ein Christ aussehen sollte, wird auch beschrieben. Da die Unterordnung wird erwähnt und angeschnitten. Und dann die Waffenrüstung, wie wir zu kämpfen haben. So ein paar Schlüssellehren im Epheserbrief. Zuerst einmal, da ist das Geheimnis der Gemeinde, der Leib des Herrn, was der Leib des Herrn so ist. Dann die Segnungen, die wir als Gläubige in Christus haben. Wir sind reich beschenkt in Christus, wenn wir dieses in Christus erfasst haben. Dann wird im Epheserbrief ganz besonders das Wesen Gottes beschrieben und auch der Heilige Geist. Zuerst einmal das Wesen Gottes. Gott ist zugänglich, wenn du Epheser 2 liest, Vers 13, 18 oder dann Kapitel 3, Vers 12. Gott ist herrlich. Also es sind eigentlich tolle Sachen über Gott. Oder dann Epheser 2, Vers 7. Gott ist freundlich. Also Gottes Eigenschaften. Dann Gott ist Liebe. Gott ist barmherzig. Gott ist mächtig. Gott hält seine Versprechungen. Gott ist ein Versöhner. In Epheser 2, Vers 14 dann, Gott ist eins, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe. Es gibt nicht mehrere Götter. Auch Vater, Sohn und Geist, wir sprechen von der Dreieinigkeit. Aber es ist doch ein Herr. Das ist ein kompliziertes Thema, die Dreieinigkeit. Wenn du nicht im Geist bist, wirst du das nicht verstehen. Wie kann Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie können die drei, das ist ja viel Götterei eigentlich, wenn du richtig nimmst. Also Vater ist einer, Jesus ist einer und der Heilige Geist ist einer. Nein, und die sind doch eins. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist. So der Epheser 4, Vers 6. Dann Gott ist weise, Gott ist auch zornig. Epheser 5, Vers 6. Auf dass der Zorn Gottes auf die Menschen kommt, die Gott nicht gehorchen. Dann wird uns in Epheserbrief beschrieben, wozu die Gemeinde da ist. Was glaubt ihr, wozu die Gemeinde da ist? Zuerst einmal, wir sind für andere da. Dann, wir sind in der Gemeinde zur Zurüstung, auf dass die Heiligen zugerüstet werden. Da kriegst du Power, da wirst du motiviert, da wirst du herausgefordert. Und dann sind wir in der Gemeinde zur gegenseitigen Ermutigung und Ermahnung. Also wir haben einen Dienst am anderen. Wir sind in der Gemeinde nicht nur für uns, sondern wir sind auch für anderen. Dann wird auch über das Böse was gesagt in Epheser 6, Vers 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen Gewalten und Herren dieser Welt, und die Finsternis beherrschen. Dann in Epheser 6, Vers 10 bis 20 wird die Waffenrüstung angeschnitten, wie die Christen ausgerüstet werden sollten. Christen haben eine tolle Ausrüstung. Die haben den Gürtel der Wahrheit. Wahrheit, das ist so wichtig für Christen, die sind wahrhaftig, sie sind immer korrekt, die gehen immer geradeaus, die nehmen keine Lüge an. Dann dieser Brustschild der Gerechtigkeit, das ist so das Bild für den inneren Menschen, der stimmt mit Gott überein, der innere Mensch, also da wird die Waffenrüstung beschrieben, ich überfliege das nur, ihr könnt das nachher alles im Detail nachlesen. Es ist so wichtig, die Aufrichtigkeit auf der einen Seite und dann, dass man gerecht ist. Christen sind nicht nur wahrhaftig, sie sind auch gerecht. Dann wird gesagt, wir sollen die Schuhe anziehen und bereit sein, das Evangelium zu treiben bei der Waffenrüstung. Wir sollen Frieden verkündigen, wir sind Boten des Friedens. Christen sind Friedensstifter. Und du siehst, was ist ein Christsein? Ein Christ stiftet Frieden. Wenn da sich zwei Hammeln streiten, die bringen die zwei Hammeln auseinander. Oder zwei Gockeln. Weißt du, das ist eigentlich unser Auftrag. Auseinanderhalten, so dazwischen treten. Die Leute sich nicht streiten lassen. Das ist ein wichtiges Stück der Waffenrüstung, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Man macht nur etwas, wenn man Frieden hat. Wenn man keinen Frieden hat, sollte man nichts machen. Wenn du das alles so ein bisschen begreifst, diese Waffenrüstung, dann das Schild des Glaubens. Wenn Gedanken, Neigungen und so weiter kommen wir, und da kommt alles Mögliche bei uns hoch. So, und das Schild des Glaubens, das kommt an uns ran, prallt ab, wenn du das Schild des Glaubens hast. Wenn du das nicht hast, das geht in dir rein, das verinnerlichst du dann. Deshalb das Schild des Glaubens, dass du mit dem Glauben das alles auslöscht. Die Schmerzen, wir haben alle Probleme, wir haben alle Sorgen, wir haben alle Krankheit. Wir haben alles, was so die Welt auch hat, aber es prallt ab. Wenn du den Glauben hast, es prallt durch den Glauben ab. Der Glaube ist so ein Prellbock. Es fängt ab. Es ist so wie ein Panzer. Dann die nächste Rüstung ist der Helm des Glaubens. Weißt du, der Feind versucht uns immer wieder da anzugreifen, wo wir nicht bedeckt sind. Bei uns muss alles bedeckt sein. Von Kopf bis Fuß. Alles muss unter der Zucht und Gehorsam Christi sein. So, das Heil, wie es uns im Epheserbrief beschrieben wird, umfasst also unsere ganze Errettung und umfasst alle Bereiche unseres Lebens. Da ist angefangen von der Vergebung der Sünden. Also im Epheserbrief wirst du alles finden. Vergibt einander, tragt einander, duldet einander und so weiter. Und dann, dass wir der Sünde keinen Raum geben dürfen. Und zu guter Letzt, wenn der Soldat ausgerüstet ist und zugerüstet ist, dann kriegt er das Schwert erst in der Hand. Vorher kriegst du kein Schwert. Manche Leute denken, ich brauche nur das Schwert des Geistes und dann kann ich losschießen. Was dann passiert, dann sieht man immer wieder, was in christlichen Kreisen geschieht, so viel Unfug. Du kriegst das Schwert des Geistes erst, wenn du abgedeckt bist, abgesichert bist, wenn du geschützt bist, dann kannst du loslegen und kämpfen. Und dann zu allerletzt, und in Epheserbrief im Anfang und am Schluss, überall finden wir eine der größten Waffen, die der Apostel Paulus hat und einsetzt, das Gebet. Das Gebet ist eine der stärksten Waffen. Ist das Gebet im Verborgenen, Harren und so weiter. Und wir sollen im Geist beten, wir sollen auch im Fleisch beten, im Sinn beten. So, ein Gebet. Der Epheserbrief, es hat eine Gliederung, das werden wir nachher machen, aber zuerst mal ist es eine Lobrede, da ist eine Dankrede und dann wird im Kapitel 2 uns der Heilstand der Epheser dargestellt, wir sind erlöst allein aus Gnaden, nicht durch unsere Werke, und dann wird er gegenübergestellt und da wird man erinnert an die Taufe, durch die Taufe sind die Sünden abgewaschen, durch die Taufe sind wir gerecht gemacht. Dann wird die neue Gemeinschaft erzählt in Kapitel 2, 11 bis 22. Wir sind also, ich bin noch gar nichts, ich bin noch immer am Anfang. Ich sage, was gibt, ja, ich habe 160 Seiten Material, also ich kann die ganzen Abend unterhalten. Nachher komme ich zu euch. Ihr müsst ja nur jetzt mal mithören oder vielleicht Gedanken machen und nur mal anhören, was so alles in dem Epheserbrief drin ist. Also zuerst einmal Kapitel 2, Vers 11 bis 22, das ist die neue Gemeinschaft. Weißt du, Paulus beschreibt die neue Gemeinschaft, die ist nicht mehr Juden und nicht mehr Heiden, sondern die Gemeinde besteht aus Juden und Heiden. Und wir sind eins gemacht in Christus, wir haben alle den gleichen Vater, wir sind gleich, haben die gleiche Blutsgruppe, wir sind gleich mit Christus verwandt. Die Gemeinde als ein Geheimnis wird in Epheserbrief beschrieben. Paulus betet sehr viel für seine Leser, dass Gott ihnen das Verständnis öffnet. Wenn Gott uns nicht das Verständnis öffnet, begreifen wir das nicht. Das ist alles nur so leere Worte. Dann in Kapitel 4, lesen wir von der Heilswirklichkeit. Da muss man ermahnt werden. Wenn du das alles verstehen willst, was Gott will, muss man manchmal Ermahnung über sich ergehen lassen. Ermahnung ist nicht, dass man einen schimpft, sondern dass man sich was sagen lässt, dass man was annimmt. So, da gibt es nachher die Ämter in der Gemeinde, verschiedene Ämter. Wir werden nachher kurz nachher betrachten. Dann ist der Vergleich zwischen alten und neuen Menschen. Der alte Mensch, der kämpft immer wieder gegen den neuen Menschen, der will nicht, der will sich nicht beugen, der will nicht akzeptieren, der will nicht hören, der will nicht, ja, der will nicht das, was Gott will, der will immer nur, was er will. So, der alte und der neue Mensch, Kapitel 4, Vers 17 und folgende Verse. Ich weiß nicht, ob du den alten Menschen kennst, aber wenn du dich selber kennst, dann weißt du, was der alte Mensch ist, was der immer will und was er nicht will. Dann wird eine Haustafel, dann wird die Ermahnung, und da ist die meisten überlesen das und verwenden und missbrauchen die Bibelstelle. Ihr Frauen seid euren Männern untertan, oder seid dem Mann untertan. Ich komme nachher auf diesen Punkt zu sprechen, was Unterordnung ist und so weiter. Du sollst also nicht irgendeinem Mann untertan sein als Frau, sondern du solltest deinem eigenen Mann untertan sein. Und natürlich, die Männer haben auch eine ganz große Verantwortung. Das ist fast schlimmer als die Unterordnung. Und liebt eure Frauen und so weiter und dient ihnen so, wie Christus der Gemeinde gedient hat. So, das sind so die Mahnungen und Ermahnungen. Dann sagt er auch ganz große Wahrheiten. Sklaven und Herren, die werden auch ermahnt. Da wird keiner geschont. Wenn Gott ermahnt, ermahnt er alle Schichten, alle Klassen. Und dann Christus und die Gemeinde. Da werden verschiedene Bilder dort verwendet, was die Gemeinde ist. Und dann, seit wann gibt es die Gemeinde? Seit dem Kreuz, seitdem Jesus sein Leben gelassen hat. Und ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Deshalb auch ganz am Schluss dann die Waffenrüstung. Christus ist der Herr, das Haupt. Und wir sind die Glieder. Jetzt kommt ein großes Problem. Manche Leute sagen ja, ich bin die Braut des Herrn. Ich habe lange Zeit Probleme damit gehabt. Ich habe zwar gepredigt, der Herr will, oder Paulus schreibt, er will dem Herrn eine Braut darstellen ohne Flecken und Runzeln. Aber ich kann mir nicht vorstellen, als Mann Braut zu sein. Schwestern können sich das eher vorstellen, so ein Brautkleid und schön geschmückt und dann können sie da zum Hochzeitsaltar geführt werden, zum Traualtar führen, aber ich habe da meine Probleme gehabt und habe wirklich gebetet und gefragt, Herr, zeig mir, was ist das? Was sind wir wirklich? Bin ich Braut? Und dann hat Gott mir ein Geheimnis aufgeschlossen. Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Wir sind der Leib des Herrn. Ja, aber die Bibel spricht von der Braut. Was ist die Braut? Und du kriegst große Probleme, wenn du die Bibel nicht richtig kennst. Und deshalb ist es so wichtig, wir glauben, also ich glaube für mich persönlich an die ganze richtig geteilte Bibel. Die ganze richtig geteilte Bibel. Nicht alles ist für unsere Zeit, nicht alles ist für mich, nicht alles ist für den Himmel, nicht alles ist für die Erde, sondern wir müssen die richtig geteilte Bibel annehmen. Und was ist die Braut? Wir sind die Glieder. Das ist schon mal klar. Und Christus ist das Haupt, das wissen wir auch. Aber was ist die Braut? Und dann hat Gott mir ein Geheimnis aufgeschlossen, Tochter Zion. Tochter Zion, das ist Israel. Israel ist die Braut. Und Paulus hat sich bemüht um Israel. Wenn du dann Römer Kapitel 9 bis 11 liest, da bemüht er sich sehr um Israel. Hier im Epheserbrief nicht so stark, aber in Römerbrief und so, er setzt sich immer ein. Er geht zuerst zu den Juden und dann erst zu den Heiden. Und nachdem die Juden ablehnen, dann wendet er sich in der Apostelgeschichte, das haben wir ja gehabt, zu den Nationen, zu den Völkern. Und wenn du dann in der Bibel liest, Tochter Zion, und Töchterlein Zion, und dann, er sieht Johannes der Seher, oder Johannes von der Insel Patmos, er sieht das neue Jerusalem kommen wie eine Braut geschmückt dem Herrn. Und Jesus ist der Bräutigam, wir sind seine Glieder, wir gehören zum Bräutigam, nicht zur Braut. Wir sind also Teil des Leibes Christi. Du und ich, wir sind Teil des Leibes Christi, die Gemeinde ist Teil des Leibes Christi. Und dann gibt es in der Endzeit eine Vermählung zwischen Tochter Zion und dem Bräutigam, Jesus Christus, Israel und die Gemeinde. Gibt es eine Vermählung? Das wird in der Endzeit sein, das ist jetzt nicht für unsere Zeit. So. Das ist also Zukunftsmusik. Jetzt kannst du jetzt, Gott hat deine Notizen nehmen. Seite 1 fangen wir an. Und zuerst einmal, der Epheserbrief ist ein ganz wichtiger Brief für die Gemeinde. Sehr wichtig. Denn dort wird das Wesen der Gemeinde beschrieben. Jemand hat einmal den Brief an die Epheser als die Krone der Paulusbriefe bezeichnet, die Perle. Dieser Brief enthält also reiche Segnungen der Heiligen, was die Heiligen alles erwarten, was sie sind. Und wird in die Ratschlüsse Gottes werden sie hineingeführt. Der Epheserbrief ist einer der Gefangenenbriefe. Das heißt, der Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Und weißt du, wenn jemand im Gefängnis ist, der schreibt ganz anders, als wenn einer in der Freiheit ist. Einer, der in Not ist, schreibt ganz anders, als wenn einer, der alles hat. Und der Philipperbrief, Epheser und der Kolosser und dann der zweite Timotheus und der Philemon gehören zu diesem Gefängnisbriefen. Kolosser habe ich euch ja schon ausgegeben. Kolosserbrief und Epheserbrief, sie haben viele, und der Philemonbrief haben einige Ähnlichkeiten. Der Kolosserbrief hat etwa 55 Verse, was wir auch in Epheserbrief finden, also sehr identisch. Es ist interessant, im Kolosserbrief wird aufgezeigt, was Christus für die Gemeinde ist. Also was Christus für die Gemeinde ist, wird im Kolosserbrief gezeigt. Im Epheserbrief wird da gezeigt, was die Gemeinde für Christus ist. Also zwei verschiedene Betrachtungsweisen, was Christus für die Gemeinde ist, für dich und mich. Und dann das andere im Epheserbrief, was die Gemeinde für Jesus ist. Das ist schön zu wissen, was die Gemeinde für Jesus ist. Im Epheserbrief zeigt Paulus die Gemeinde des Herrn und im Kolosserbrief den Herrn der Gemeinde. Also da werden zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Und deshalb ist es gut, dass wir so verschiedene Bücher in der Bibel haben, an verschiedenen Adressaten. Du kannst nicht alles auf einmal beschreiben. Wenn ich hier jetzt nach oben gucke, ich beschreibe die Decke, was da alles so ist. Da sind ein paar Lichter angebracht und da sind so Platten und dergleichen die Decke. Ich kann natürlich auch nicht gleichzeitig die Erde, den Boden beschreiben. Da könnte ich sagen, ja, das ist blauer Teppich hier unten, da sind einige Stühle stehen unten und so weiter. Jede Betrachtung hat andere Aspekte, andere Bedeutung, andere Inhalte. Deshalb manchmal sind wir erstaunt, da steht von dem gar nichts drin. Oder von der Gerechtigkeit oder gerecht aus Glauben, was im Galaterbrief wieder ganz stark rauskommt. Oder Israel steht nichts drin. Weißt du, wenn du den Herrn betrachtest, dann guckst du nicht mehr auf diese Welt, auf diese Völker, nicht mehr auf die Juden, nicht mehr auf die Griechen, auf niemand. Galater war die Grundlage vom Glauben. Oder bei den Galatern wurde der Glaube entzogen, da musste Paulus kämpfen. Im Kolosserbrief versucht der Paulus den Auferstandenen, den Gläubigen nahezubringen und zu erklären, was der Auferstandene für sie ist. In keinem anderen Brief des Apostels ist so vollkommen die Gemeinde offenbart worden, wie im Epheserbrief, die Gemeinde des Herrn, wie der Herr die Gemeinde sieht, wie der Herr die Gemeinde haben will. Kannst du nicht ausrichten, bin ich schon das, was der Herr will, ohne Flecken und ohne Runzeln? Bin ich das schon, das Glied am Leibe Jesu? So, der Anlass zu diesem Brief ist anders als oder ähnlich vielleicht wie beim Kolosserbrief, das ist ein Rundschreiben gewesen. Deshalb werden auch da keine Namen erwähnt, grüße mir den und den, so wie diese anderen Briefe. Da ist also ein Rundschreiben, geliebte Freunde, Gott segne euch. Und das ist alles. Auffallend ist, dass hier Israel keine große Rolle spielt. An der Stelle von Israel ist die Gemeinde getreten. Was im Römer Kapitel 9 bis 11 anders der Fall ist, aber hier ist die Gemeinde. Erstens mal der Epheserbrief ja an Heiden vorwiegend, Heidenchristen geschrieben worden. Da waren auch ein paar Juden dabei, aber die Mehrheit waren Heiden. Die Entstehung der Gemeinde, da können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Paulus kam dort und dann wissen wir, groß ist die Diana der Epheser. Gab großen Wirbel, großen Aufstand. Da wurden sie ins Gefängnis gesteckt. Aber Paulus blieb trotzdem noch eine ganze Weile und hat dort noch unterrichtet. Er spricht von der Gnade durch den Glauben, durch die Erlösung, durch das Blut Jesu dann. Und was wichtig ist, was andere Briefe vielleicht nicht so haben, die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Der Paulus betont im Epheserbrief ganz speziell den Heiligen Geist, wie wichtig der Heilige Geist ist, was der Heilige Geist macht und was der Heilige Geist nicht macht. Denn wenn wir genau angucken, das Amt des Heiligen Geistes, der Heilige Geist kann betrübt werden, das Siegel des Heiligen Geistes, das Pfand, wir haben das Angeld, die Anzahlung, dann die Offenbarung des Heiligen Geistes, Kapitel 1, Vers 17. Und dann, wir haben Zugang zum Vater durch den Heiligen Geist. Und dann, wir sollen das Band der Einheit halten im Geist. Also immer wieder durch den Heiligen Geist. Dann spricht er von der Fülle des Geistes. Und dann neben dem Schwert des Geistes, Kapitel 6. Und dann Gebet im Geist. Das ist also, was die anderen gar nicht so haben und gar nicht so erwähnen. Dieses innere Leben. Im Epheserbrief geht es um das innere Leben, nicht um das äußere. Im Galaterbrief wieder, da geht es um Äußerliches, lasst euch beschneiden, was die Leute alles versuchen, da den Kolossern und den Galatern aufzuschwätzen. So, die Empfänger, da heißt es an die Heiligen zu Ephesus. So einfach. An die Heiligen zu Ephesus, an Jesus und den Gläubigen an Jesus Christus. Das ist also ein Sendschreiben. Keine einzige Person wird hier erwähnt. Der Überbringer ist hier die Tychicus und der ist der Einzige, der dort erwähnt wird in diesem Brief. Man vermutet, dass auch so ein ähnlicher Brief nach Laodicea ging. In Kapitel 4, Vers 6. Denn früher trug dieser Brief auch einen Zusatz an die Gemeinde zu Laodicea. Wir haben ja auch eine Gemeinde von Laodicea auch in der Offenbarung. Paulus ist hier in besonderer Weise von Gott begnadigt, die Ratschlüsse Gottes den Gläubigen mitzuteilen. So wie der Apostel Johannes einst von der Insel Patmos auch vor der Herrlichkeit Offenbarung bekommen hat. Und so beschreibt den Charakter und das Leben des Gläubigen und das Leben des Herrn, was der Herr alles so ist. Und beide dienen. Also du musst also, wenn du die Bibel richtig verstehen willst, musst du dann zusätzlich vielleicht jetzt die Offenbarung lesen. Denn die Offenbarung ist jetzt vom Geist aus gesehen und hieraus vom Gefängnis aus, vom Menschsein. Vom irdischen Leben, wie sieht der Herr die Gemeinde von oben. Man versucht so im Spiegel, das alles zu übertragen und zu übersetzen. Zweck und Ziel der Sache hier von diesem Brief. Es gab keinen besonderen Grund, denen zu schreiben. Paulus hat die Leute lieb gehabt, war jahrelang ihr Pastor in Ephesus, hat sie unter Tränen ermahnt, hat sie besonders ermahnt, wenn du so liest, als er die Ältesten nach Milet gerufen hat. Er hat ein Herz für die Leute gehabt und denkt, jetzt schreibe ich denen ein paar Worte. Dank Gott dafür. Aber dann, während er so dankt, kommt ihm die Idee, du, ich muss noch mehr reinlegen. Das ist nicht genug. Und wir merken plötzlich dann, dass dann besondere Gedanken weitergehen, nachdem er gegrüßt hat. Dann kommt plötzlich der dogmatische Teil, die Segnung der Gemeinde. Wie kommt man in die Gemeinde? Wie trete ich in die Gemeinde ein? Ich weiß nicht, ob du schon dir Gedanken gemacht hast, wie man in die Gemeinde eintritt. Zuerst einmal durch die Taufe. Ich habe mal jemand in der Gemeinde in Stuttgart aufgenommen. Mir ist das noch nie passiert, aber dann frage ich, hast du noch irgendeine Frage oder habt ihr noch eine Frage bei der Gemeindeaufnahme? Dann sagte doch, ich habe eine Frage. Wie trete ich aus der Gemeinde aus? Nicht nur, wie ich eintrete. Durch die Taufe trete ich in die Gemeinde ein. Aber die liebe Schwester hat dann eine Frage gestellt, wie trete ich aus der Gemeinde aus? Und ich war so schockiert, so schnell. Dann wie finde ich deine Antwort? Ich habe gesagt, ja Schwester, es gibt eine Möglichkeit auszutreten, indem du stirbst, dann verlässt du die Gemeinde. Wenn du wegziehst, verlässt du auch die Gemeinde. Und wenn du abfällst, verlässt du auch die Gemeinde. Also drei Gründe, wie man aus der Gemeinde rauskommt, indem man stirbt oder vom Glauben abfällt, oder wegzieht. Und das ist, wenn man wegzieht, sollte man eigentlich eine Empfehlung schreiben mitnehmen von der Gemeinde, dass du hier Glied warst und dass die andere Gemeinde, dass du jetzt, sag mal, nach Salzburg, wenn du ziehst, oder was weiß ich, nach Hamburg, dass die Gemeinde weiß, dass da kommt ein anständiger Mensch zu uns. Ist nicht so dahergelaufener Wilder. Also das war früher in der Gemeinde gang und gäbe, dass man so ein Briefchen mitgenommen hat, ich gehe weg und bitte kannst du so eine Empfehlung schreiben, schicken oder geben. Das ist also, auch wenn du von einer Firma in die andere gehst, so Führungszeugnis. Ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht so wilde einfach die nur streunen und dann von Gemeinde zu Gemeinde rumschleichen. Dann die Fürbitte für die Gemeinde, dann die Gemeinde 1 und jetzt, die Einheit in der Gemeinde, so bis Kapitel 3, 21, dann der Reichtum der Gemeinde, wie reich die Gemeinde ist, wie sie begnadigt ist, ja alles, was sie braucht. Alles, was Jesus hatte, hat er der Gemeinde zurückgelassen. Alle Ämter, alle Gaben, alle Qualitäten hat er der Gemeinde zurückgelassen. Das hat nicht einer auf einmal, aber die Gemeinde hat es, alle zusammen haben was. Dann ist der praktische Teil von Kapitel 4 bis Kapitel 6, Vers 20, Wandel des neuen Menschen, Umgang mit den Nächsten, das ist ganz arg wichtig. Du bist in der Gemeinde, du bist unter Menschen, du kannst dich nicht rumschlagen und rumstreiten und so weiter. Dann der sorgfältige Wandel der Gläubigen, wie der aussieht, dass man keinen Anstoß gibt, dass man niemanden verletzt, dass man Rücksicht nimmt und dann, wie man als Mann und Frau sich verhält. Weißt du, ich werde nachher über die Ehe sprechen, weil das war Chaos in der antiken Welt, war Katastrophe bei den Juden wie bei den Heiden oder Griechen und Römern und so weiter. Wenn man die alten Altertümer liest und alte Geschichten liest, das war ja Chaos. Und hier versucht Paulus, göttliche Ordnung, göttliche Linie hineinzubringen. Und Evangelium ist nichts anderes, dass wieder Ordnung reinkommt im menschlichen Leben. Wir sind ja alles im Chaos geboren. Jeder, der zum Glauben kommt, kommt aus dem Misthaufen dieser Welt. Von dem Trümmerhaufen, und jetzt muss langsam geordnet werden. Du musst jetzt wieder deinen Platz finden. Wo gehöre ich hin? Und so ist es. Dann wird über Kinder und Eltern geredet und dann von dem geistlichen Kampf. So, das Schlüsselwort oder das Stichwort, Schlüsselwort ist für den Epheserbrief die Gemeinde. Es redet nur von der Gemeinde, nicht vom Einzelnen, sondern von der Gemeinde, von den Heiligen. An die Heiligen ist es adressiert. Und dann das Schlüsselwort ist in der Schlüsselvers ist in Epheser 1, Vers 22. Und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welches ist da sein Leib, nämlich die Fülle, der alles in allem erfüllt. Christus muss alles in allem erfüllen. Der Leib Jesu muss funktionieren. Und das ist, was der Epheserbrief will. Da gibt es einige Bilder über die Gemeinde. Gemeinde ist göttlicher Bau. Die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Und die Gemeinde ist die Ehefrau. Also das Bild auf die Frau. Dann das weitere Bilder über die Gemeinde, das Leben in Christo. Paulus gebraucht das immer wieder. 35 Mal kommt das Bild hier, das Leben in Christo beim Paulus und kommt in unserem Brief also immer wieder vor. Also eigentlich im Neuen Testament über 160 Mal, aber hier kommt das 35 Mal, das Leben in Christo. Wie wichtig das Leben ist. Also den ganzen Monat, jeden Tag ein Abschnitt, Leben in Christo, Leben mit Gott. Dann der geistliche Kampf, das Kampffeld, die Waffenrüstung und dann die Haltung. Und dann, wir sollen fertig sein, wir sollen nicht schlafen. In der Rüstung kannst du nicht schlafen. Als alter Ritter, geh mal ins Museum und schau diese alte Rüstung an. Da kannst du nicht schlafen. Jetzt einzelne Verse, ein paar Gedanken zu, was da drin steht. Was gibt uns der Epheser her? Zuerst einmal wird erwähnt, Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Weißt du, Paulus war kein richtiger Apostel in diesem Sinne, wie wir das denken, also wie wir verstehen. Er war nicht mit Jesus, er hat die Christen verfolgt. Aber Gott hat ihn zum Apostel eingesetzt. Denn er war nicht bei der Taufe des Johannes dabei und er war nicht bei der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu dabei. Also das ist nämlich das, wo die ersten Apostel waren. Aber er war Apostel, ein Apostel Jesu Christi. Und zwar, weil er einen besonderen Auftrag hatte von Gott. Als Missionar für die Heiden, als Gesandter für die Heiden. Petrus war Apostel für die Juden und Paulus war der Apostel für die Nationen. Und da hat er ganz fleißig benutzt. So, eigentlich gibt es heute nicht mehr Apostel in diesem Sinne. Eigentlich, es gibt nur so selbsternannte Apostel. Ich habe neulich einen Vater gehört, den ihr vielleicht auch von irgendwo vom Hören und Sagen gehört habt und kennt. Ein Völkerapostel. Da irgendjemand da aus dem Bayerischen Wald. Ein Völkerapostel. Weißt du, das ist Unsinn. Völkerapostel. Da muss er schon durch die ganze Welt reisen und da muss die ganze Welt auf den Kopf stellen. Das könnte der Papst vielleicht sein, Völkerapostel. Aber also ein normaler Sterblicher aus dem Bayerischen Wald da, aus dem hinteren Dupfing, der Völkerapostel. Es gibt ja die Apostel, auf denen die Gemeinde aufgebaut ist, das sind die 12 Apostel. Das ist also ein Gegenstück von den Patriarchen. So, Paulus unterscheidet sein Apostelamt durch eine andere Sache, sondern durch die Haushaltung Israels. Israel ist abgesetzt worden, Israel ist auf die Seite gesetzt worden und jetzt kommt die Gemeinde und Paulus bekommt von Gott die Offenbarung über die Gemeinde und jetzt bringt er das neue Volk Gottes in die Szene, aufs Spiel aus und so weiter. Und Paulus, seine Geschichte ist auch sehr wichtig, dass wir die haben in der Bibel. Gott will zeigen, so wie ich den Saul von Tarsus bekehrt habe, hört mir gut zu, so wie ich den Saul von Tarsus bekehrt habe, diesen Pharisäer, diesen verstockten Juden, so werde ich die Juden auch eines Tages bekehren. Das ist also ein Hinweis. Die Bekehrung von Paulus ist ein Hinweis, dass Gott eines Tages die Juden, diese sturen Pharisäer, bekehren wird durch ein Wunder. Und das Muster, die Bekehrung und Begnadigung des Paulus ist so ein Muster für Israels einstige Umkehr. So, dieser verstockte Pharisäer bekommt die Barmherzigkeit Gottes und plötzlich wird er dann der Missionar aller Missionare, das Vorbild für Mission. So, wir kommen zu diesem dogmatischen Teil. Wenn du so deine Lektionen weiternimmst, ich sage jetzt noch, Gott hat dir für die Seite, was für Seite wir sind. Das sehe ich nicht einmal, was für Seite wir sind. Seite 5. So, auf Seite 5. So, Seite 5, Kapitel 1 bis Kapitel 3, dieser dogmatische Teil. Da ist die Rede von der Gemeinde. Und es ist so wichtig, dass wir aus dem Kapitel 2 und Kapitel 4 begreifen, wie wichtig die Lokalgemeinde ist. Gott hat immer Lokalgemeinden, Ortsgemeinden. So, Ortsgemeinde. Zuerst mal spricht er von der universellen Kirche. Eigentlich gehören wir alle zu dieser universellen weltweiten Kirche. Und da gehören alle Menschen, die gläubig waren zu allen Zeiten. Da gehört auch Abraham dazu. Und da gehören auch die Letzten, die noch dazukommen werden durch die Gnade Gottes. Das ist diese universelle weltweite Kirche. Wer dazugehört, weißt du nicht und weiß ich nicht. Der Herr kennt nur die Seinen. Aber dann gibt es die Ortsgemeinde, das ist auch der Leib des Herrn, Kapitel 4, Vers 17 und dann bis Kapitel 6. Diese Ortsgemeinde, davon spricht Paulus hier. Paulus war selbst mal ein Hirte einer Ortsgemeinde, er weiß, was Ortsgemeinde ist. Lieber einen Sack Flöhe zu hüten, als eine Ortsgemeinde zu hüten. Weißt du, da gibt es zu streiten. Von der Korinthergemeinde sagt Paulus einmal, was bei euch los ist, das wissen nicht einmal die Heiden zu berichten. So ein Chaos. Also, und jetzt muss er schlichten, jetzt muss er Gott um Gnade bitten, dass das alles recht wird. So, es ist wichtig, dass hier auch unterschieden wird zwischen Gemeinde und Israel, und da kommt im Epheserbrief eine ganz klare Unterscheidung. Das Geheimnis, da sagt der Kapitel 3, Vers 1 bis 6, seit Pfingsten ist dieses Geheimnis da, diese Ortsgemeinde, und Gott hat in jeder Stadt eine Ortsgemeinde. Das ist aber auch diese 7-Cent-Schreiben. Schreib an die Gemeinde in Laodicea, schreib an die Gemeinde in Philadelphia, schreib an die Gemeinde zu Smyrna, schreib an die Gemeinde zu Thyatira. Also Gemeinden. Und wenn Gott heute einen Brief schreiben würde, Jesus einen Brief schreiben würde, würde auch einen Brief an die Gemeinde in Berlin schreiben. Aber wo ist die? Nazareth, Kirchstraße 51? Oder ist die da irgendwo? Wo ist die Gemeinde? Wenn der Herr einen Brief schreibt, schreibt er an die Gläubigen in einer Stadt. Und die Gemeinde in einem Ort ist etwas Individuelles. Die Berliner Gemeinde ist anders als die Hamburger Gemeinde. Oder Gemeinden, alle Gemeinden zusammen. Denn Hamburg hat ganz andere Probleme als Berlin. So praktisch schon ganz andere Menschen, ganz anderer Menschenschlag. So, die Gemeinde in Jerusalem war anders als die Gemeinde in Damaskus. Und die Gemeinde in Antiochien war anders als die Gemeinde in Rom. Und die Gemeinde in Ephesus war anders als die Gemeinde in Kolossea. So, wo hört die Gemeinde auf? Du wirst vielleicht erstaunt und erschüttert sein. Die Gemeinde hört an der Ortsgrenze auf. Da, wo die Stadtgrenze ist, da hört die Gemeinde auf. Dann kommt die Gemeinde in Brandenburg vielleicht. Dass wir uns verstehen. Da Petrus, der war in der Gemeinde in Jerusalem nur ein Ältester. Petrus war in der Gemeinde und der Jakobus und die anderen, auch Johannes und so weiter, die Apostel, was die Apostel waren, waren in der Ortsgemeinde Älteste. Und sobald sie die Ortsgemeinde verließen, nach Samaria oder zum Cornelius, waren sie Apostel, Gesandte von der Gemeinde. Paulus war in Antiochien nur Mitarbeiter in der Gemeinde. Und sobald er die Gemeinde verließ, war er Apostel, Gesandter von der Gemeinde. Und der geht von der Gemeinde aus als Missionar und er kommt wieder in die Gemeinde zurück und erzählt, was gewesen ist, was er erreicht hat und so weiter. Und die Gemeinde hat sich gefreut. Ach, mit unserem Bruder hat der Herr so und so gewirkt. Ist so ähnlich, wie wir jetzt Roger nach Kongo geschickt haben. Dann werden die Segnungen der Ortsgemeinde beschrieben. Und überall im Neuen Testament sehen wir, wurden Ortsgemeinden gegründet. Apostelgeschichte 14, kannst du ja nachlesen, dann hier auf Seite 6. Ortsgemeinden wurden überall gegründet. Jede Ortsgemeinde war anders. So. Und Jesus hat jeder Gemeinde ganz was anderes zu sagen, weil jede Gemeinde andere Menschen hat und andere Probleme hat. Und jede Gemeinde setzt sich aus anderen Menschen zusammen. Und jede Gemeinde hat eine ganz andere Funktion. Die Gemeinde in Rom, das war eine Weltstadtgemeinde. Und in Rom gab es, als Paulus nach Rom kam, wenn du den Römerbrief liest, da gab es viele Gemeinden. Und grüße die Gemeinde in deinem Haus und grüße die Gemeinde von des Kaisers Haus, noch ein paar waren dort und so weiter. Und da waren bestimmt so 100, 120 Leute in jeder Gemeinde, denn die römischen Häuser waren ziemlich groß. So ein römisches Haus hat im Schnitt früher so 100 bis 120 Personen umfasste. Wenn es heißt, er und sein ganzes Haus bekehrte, du hast dich gleich ganze Mannschaft bekehrt und ließ sich dann taufen. Wenn der Vater sich bekehrt hat, wenn der Chef sich bekehrt hat, da haben sich die Sklaven mitbekehrt, da hat das Dienstpersonal sich bekehrt, die Kinder sich bekehrt, die Frau sich bekehrt und die haben nicht nur ein Kind gehabt, die haben damals schon ein ganzes Schar von Kindern gehabt und die haben sich alle bekehrt und sich taufen lassen. So, das ist Ortsgemeinde. Jede Ortsgemeinde hat einen besonderen Auftrag auch von Gott. Und Gott wollte nie eine katholische Kirche. Gott hat nie, dass ein Papst ist, der alles verwaltet. Weißt du, eine Ortsgemeinde, eine Stadt kann abfallen. Das ist okay. Aber jetzt, wenn angenommen, der Papst wird ein Ketzer. Verstehst du? Dann fällt die ganze katholische Kirche ab. So, deshalb Gott hat nie, dass die Kirchen sich groß übereinander herrschen, sondern mit der Stadt hört die Gemeinde auf. So, jede Gemeinde hat ihre Eigenart und da sollen sie ergänzen, sie haben Älteste, sollen sich selbst verwalten. Und Gott wollte nicht, dass sie in einem Bund sind als solches, wo dann oben irgendwo ein Chef oben auf der Pyramide sitzt und alles verwaltet, so wie wir heutzutage haben, den BFP oder den Baptistenbund oder welche Bünde auch immer das sein mögen. Das mag gut und recht sein, das ist nur fleischlich, menschlich. Gott wollte eigenständige Gemeinden, die sich selbst verwalten und wo nicht die anderen da kontrollieren und die müssen einander Rechenschaft geben. Das ist ja, was der Wille Gottes war in der Gemeinde. Tragt einander, vergebt einander, sorgt füreinander, betet füreinander. So, was Paulus jetzt hier so den einzelnen Gläubigen schreibt, wie die Gemeinde aussehen sollte. Die Gläubigen sind gesegnet mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Also die Gemeinde ist gesegnet, jetzt Seite 7 weiter. Die einzelnen Gemeinden, was Paulus denen wünscht. Wie soll die Gemeinde aussehen? Was ist für eine Gemeinde sehr wichtig? Zuerst einmal, sie sollen unsträflich in der Liebe sein. Also, dass man nichts dagegen sagen kann. Also, die sollen sich so lieb haben, dass man da nichts einwenden kann. Nicht die schmusen so viel. Weißt du, auch das ist nicht biblisch, sich zu viel schmusen. Du gibst Krankheiten weiter. Du kannst einen Pilz haben, du kannst eine Seuche haben, du Pest haben. Weißt du, wir müssen wissen, wo sind die Grenzen der Liebe? Und unsträflich in der Liebe sein. Und nicht einfach, weißt du, es ist gefährlich, wenn das so komische Liebe, so auf Deutsch gesagt, scheißfreundliche Liebe, die ist fraglich. Diese Liebe ist fraglich. Weißt du, da reden sie Leute, da schmeicheln sie so, schmieren und so weiter. Und hinter sind sie schon mit Messer da und wetzen das Messer. Verstehst du, so hinterhältig, das ist verkehrt. Weißt du, lass uns unsträflich sein. Einfach unkompliziert, natürlich, was wäre natürlich Liebe, einfach sich einander begrüßen, so wie es sich gehört, einander beachten und dann nicht zu lange bleiben. Weißt du, man muss auch wissen, wo ist die Grenze, wo gehe ich dem anderen auf die Nerven. Auch das gehört zur Liebe. Wir sollen also wissen, dass wir Gäste sind, dass wir einander wie Gäste behandeln. Dann wir sollen, und Paulus sagt uns hier einige Wahrheiten, wir sollen wohlgefällig sein nach seinem Willen. Wohlgefällig, das gehört zu der Vollendung, dass wir Gott gefallen und dass du dem anderen auch gefällst. Es ist so wichtig, dass du dem anderen gefällst, dass er an dir nichts auszusetzen hat. Also guck mal, wie kommt der heute in den Gottesdienst? Guck mal, wie der schmatzt. Und weißt du, es gehört zum Beispiel zur unsträflichen Liebe, wenn du eine ansteckende Krankheit hast, dass du nicht zum Abendmahl gehst und aus dem Kelch schlürfst. Ich sage das einfach so frei. Es ist so wichtig, dass du dein Brot eintauchst, denn du willst deinen Bruder nicht anstecken. Du möchtest nicht, dass er krank wird, dass er nicht die Krankheit hat, die du hast. Aber viele Christen sind unvorsichtig und sagen, ja, der Herr bedeckt alles. Nein, Gott hat uns Verstand gegeben, auch in der Liebe. Die Liebe macht nicht blind. So, wir sollen zum Lob seiner Herrlichkeit sein, alles zur Ehre Gottes. Das ist also, was Paulus will. Und dann, der göttliche Wille soll das Zentrum sein. Was will der Herr? Was würde Jesus tun? Dieser Gedanke bewegt den ganzen Epheserbrief. Dann spricht er davon, wir sind erlöst durch sein Blut. Wir sollen angenehm gemacht werden in dem Geliebten. Weißt du noch, Jesus soll an uns zu spüren sein. Menschen müssen Jesus an uns spüren. Das ist der Grundgedanke des Epheserbriefs. Das, was im Himmel ist, versetzt an himmlischen Örter. Das, was du im Himmel von Jesus siehst, dass du das auf diese Erde überträgst und umsetzt. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Dort ist Vergebung. Im Himmel gibt es keine Sünde. Dort ist kein Platz für Sünde. Und dort beschäftigt man sich nicht mit Sünden. Und genau das Gleiche muss auch in der Gemeinde passieren, Geschwister. In der Gemeinde beschäftigt man sich nicht mit Sünden. Man korrigiert die Sünde, wenn da ist, man schafft die Sünde raus, den alten Sauerteig. Und man macht an Sünden nicht drum. Man vergibt die Sünde. Man trägt keine Sünde nach. Im Himmel gibt es keine Sünde. Und es darf auch auf Erden auch keine Sünde geben in der Gemeinde. Die Gemeinde ist so eine Basisstation Gottes auf Erden. Das ist die Gemeinde. Ein Geheimnis Gottes. Es gab vorher nicht. Und wir sehen also, sobald Sünde reinkommt, verliert die Gemeinde den Sieg, die Kraft. Die Gemeinde, Jesus, die Ekklesia, die Herausgerufene, das ist von der griechischen, aus der griechischen Kultur genommen. Es gab kein besseres Wort für die Gemeinde als Ekklesia. Nur freie Bürger durften an einer Ortsversammlung teilnehmen. Das waren immer Bürger einer Stadt gewesen, Ekklesia. Da kamen nicht Bürger von woanders her. Andere Bürger aus anderen Städten wie Sparta oder Athen, die Leute von Athen hatten in Sparta nichts zu suchen. Die waren unter sich, herausgerufen, freie Bürger, keine Sklaven. In der Gemeinde darf keine Sklaven geben, das sind Sklaven, die an die Sünde gebunden sind, am Teufel gebunden sind und so weiter. Nur freie Menschen gehören zu der Ekklesia, zu der Versammlung. Die Gemeinde wird im Neuen Testament auch als der Leib des Herrn bezeichnet, nicht nur der Tempel, sondern unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist also die Gemeinde, also Ekklesia, Leib des Herrn. Wie sind die Glieder? Ich bin jetzt auf Seite 9. In Epheser 1, Vers 3, ich bin immer noch bei Kapitel 1, prüft die Dinge, oder wir sollen die Dinge prüfen und dann den Herrn preisen und gucken, was ist das, wenn es was gut lautet. Wir sollen uns Gedanken machen über die guten Sachen. Und deshalb, die Gemeinde darf keinen Platz für Sünde haben, fürs Negative, für Pessimismus, sondern wir sind erwählt von Gott, wir dienen Gott. Kapitel 1, Vers 4 spricht von der Erwählung. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in seiner Liebe. Also wir sind erwählt. Praktisch, Paulus greift die Erwählung weit voraus oder aus der Ewigkeit heraus. Wir sind erwählt, als es uns noch gar nicht gab. Das ist die Berufung, das ist die Gemeinde. Dass du heute hier sitzt, du bist erwählt worden, dich hat es noch gar nicht gegeben. Hat Gott dich gewollt? So, wir sollen das verstehen, es ist also nicht menschliche Erwählung, sondern göttliche Erwählung. Und ich betrachte hier die Erwählung, wie sie aussieht. Gott hat dich geplant, schon für den Platz, für die Aufgabe, wo du da hinkommst, als lebendiger Baustein im Reich Gottes. Gott hat große Pläne mit uns Menschen. Denn in Epheser 1, 7 und 8, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns hat reichlich widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Weißt du, Gott hat uns alles geschenkt, von Ewigkeit her schon. In ihm haben wir das alles. Wir sind nicht mehr Knechte und Sklaven, wir müssen nicht irgendetwas erfüllen. Bei uns ist schon alles erfüllt, alles bezahlt, alles erledigt, alles abgehakt. Und da ist wichtig auch die Vergebung. In ihm habt ihr die Vergebung der Sünden. Und es ist total anders als im Alten Testament durch Blutvergießen, dass da Ochsen geopfert werden müssen oder Schafe oder Tauben. Weißt du, im Alten Testament, da mussten riesige Mengen von Opfer gebracht werden. Und die Leute haben immer nicht Frieden gehabt. Da musste jedes Jahr neu geopfert werden. Aber hier hat Christus ein für alle Mal ein Opfer gebracht und jetzt bist du erlöst. Du bist befreit. Und das ist das Geheimnis. Und deshalb spricht Paulus von den Geheimnissen der Erlösung. Wir sind erlöst von aller Ungerechtigkeit. Ungerecht ist, dass du jetzt in einer Welt geboren bist, ja, die dich nicht mag, die voller Sklaverei ist, Aussatz und Sünde und Gräuel. Das ist eine Ungerechtigkeit. Du hast nichts dafür getan, du hast nichts verbrochen, du lebst in einer Welt als Unschuldiger. Das ist Ungerechtigkeit. Und du bist erlöst von dieser Ungerechtigkeit. Du musst nicht mehr Teil dieser Welt sein. Durch Christus bist du eine neue Schöpfung. Das nächste, was Paulus rühmt, ist das Werk des Heiligen Geistes. Gott hat uns in Christus versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das gibt dir Sicherheit im Glauben. Weißt du, ich trage das Siegel Gottes und ein Siegel kann nicht gebrochen werden. Ich versuche zu beschreiben, was ein Siegel ist. Es ist etwas Amtliches. Dass du erlöst bist, ist etwas Amtliches. Mit der Taufe bist du in den Tod Christi getauft, bist begraben, bist auferstanden, bist eine neue Kreatur. Das ist amtlich. Deshalb, du kannst dich selber nicht taufen. Das machen die Juden. Die machen jede Woche, wenn die da dann zu ihren Gottesdiensten gehen, tauchen sich runter und kommen rauf und sagen, ich bin getauft. Wenn bei der biblischen christlichen Taufe, da tauft dich jemand und man tauft dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist eine amtliche Sache, dann kriegst du ein Siegel. Und auch mit dem Heiligen Geist, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wann wird man mit dem Heiligen Geist versiegelt? Vielleicht ist eine gute Frage für dich. Wann kriegst du das Siegel? Manche Leute warten, bis ich in Sprachen spreche, das ist das Siegel Gottes. Oder andere, bis ich zittere. Methodisten haben zeitlang das gedacht, als die zweite neue Erfahrung, Heiligung. Du hast jetzt deine Heiligung erlebt, wenn jemand angefangen hat zu zittern. Und dann die Pfingstler, dann haben das mit übernommen. Das ist nicht ein Zeichen der Versiegelung. Versiegelung, wenn du wirklich wissen möchtest, was Versiegelung ist, wir haben den Heiligen Geist empfangen, als wir gläubig wurden. Jeder, der Jesus Christus aufgenommen hat als seinen Herrn, ist versiegelt. Was glaubst du nur? Gott übergibt nicht seinen Geist, seinen Sohn, seine Verheißungen, sein Wort einem unfähigen, untüchtigen Menschen. Bei der Bekehrung wirst du versiegelt, bei der Wiedergeburt, durch die Taufe und so weiter. All das gehört zusammen mit der Versiegelung. Natürlich, da kommen die Neuapostolischen, da muss jetzt ein Ältester kommen und die Hände auflegen. Weißt du, das ist nur menschliche Art und Weise. Ein Mensch kann niemand versiegeln. Versiegelung ist eine Sache Gottes. Gott versiegelt. Und Geistestaufe ist nicht ein Orden. Das ist die Versiegelung. Geistestaufe ist nichts anderes als eine Ausrüstung zum Dienst. Mehr nicht. Ich vergleiche Geistestaufe gerne so, als wenn ich eine Sektflasche aufmache und da schäumt's. Das ist Geistestaufe und Zungenreden. Das schäumt. Das läuft was über. Der Druck. Und du musst nicht immer in Zungen reden. Denn manchmal reden die Leute in Zungen, manchmal auch nicht. Aber Paulus sagt, ich rede mehr in Zungen wie alle anderen. Sonst hätte in Ephesus die Arbeit gar nicht machen können. Dann es gibt noch ein Irrtum. Es gibt keine Ausgießung des Heiligen Geistes mehr. Es gab eine Ausgießung, das war Pfingsten. Dann gab es eine Ausgießung unter den Heiden um Cornelius Haus, wo Gott es veranlasst hat und so weiter. Wenn heute über den Heiligen Geist die Rede ist, da heißt es immer, empfangt den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19. Wir sollen den Heiligen Geist nur empfangen. Es gibt keine Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn dann Leute beten, vor allem Pfingstler, gieß aus deinen Geist. Der ist schon ausgegossen, schon vor 2000 Jahren. Die muss man nur empfangen. Der ist da. Wir müssen nur nehmen. Vergebung ist da. Wir müssen nur nehmen. Es gibt keine neue Erlösung oder Kreuzigung und Auferstehung. Das ist alles schon da. Wir müssen nur nehmen. Denn meine Bibel sagt hier, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Da ist die Versiegelung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. In ihm seid ihr versiegelt, als ihr gläubig wurdet. Du kannst ohne dem Heiligen Geist gar nicht glauben. Meine Bibel sagt, niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Also wenn du sagen kannst mit gutem Herzen, Herr Jesus, mein Heiland, mein Erlöser, das kannst du nur sagen, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Sonst hast du keine Lust zu sagen und wirst dich sträuben. Wer Jesus aufnimmt in seinem Herzen, Johannes 3,33, wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Wer Jesus annimmt, der besiegelt das, was die Erlösung ist, dass Gott wahrhaftig ist. Du erlebst die Versiegelung, wenn du hier Gott annimmst. Ich gehe dann auf die Versiegelung ein, das ist wichtig. Du brauchst nicht einen Stammapostel oder weiß ich wen, irgendjemand oder irgendeinen, der da den Heiligen Geist dir spendet. Nein, der Heilige Geist ist da, der wird nicht mehr gespendet. Den musst du nur empfangen. Und wir lesen also in der Bibel immer wieder, dass Jesus den Heiligen Geist sagt und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Warum versiegeln? Es ist so wichtig, dass du weißt, ich bin unantastbar. Der Teufel darf mich nicht mehr berühren. Ich bin Gottes Kind. Deshalb ist es so wichtig, dass du versiegelt bist. Also das ist der Eintritt in die Gemeinde. Das gehört ganz am Anfang. Du brauchst diesen Unterpfad. So, da gehe ich kurz auf die Taufe ein, denn die Bibel sagt, dass es wichtig ist, zu taufen. Taufen ist immer untertauchen und sonst gibt es keine Diskussion in der Bibel darüber. Weißt du, die Bibel ist ganz klipp und klar durch Untertauchen. In der Bibel wird uns, im Neuen Testament wird uns über 20 Mal erzählt, dass es Taufe ist, sich 7-mal zu taufen, wenn ich dann das Alte Testament nehme von diesem Naaman, 7-mal sich eintauchen im Jordan, das ist Taufen, untergehen, runter. Ich bin auf Seite 13. Die Bedeutung der Taufe. Die Taufe ist das äußere Abwaschen der Sünde, stellt den Menschen unter dem natürlichen Tod, der Mensch ist tot, begraben, das ist ein Sarg, das ist die Taufe. Und er steht auf zu einem neuen Leben. Taufe ist ein Gehorsamsschritt, der erste. Als ich jetzt letztes Mal die Taufe hatte, habe ich auf der Karte ja geschrieben, die Taufe ist der erste Gehorsamschritt. Da kam jemand, und was ist der zweite Gehorsamschritt? Die Taufe ist der erste Gehorsamschritt, und was ist der zweite Gehorsamschritt? Das muss der Heilige Geist dir sagen, was für dich der zweite Gehorsamschritt ist. In meiner Bibel heißt es, lehrt und predigt das Evangelium und tauft und so weiter. Und dann kommt die Nachfolge. Was ist der nächste Schritt? Das wirst du schon rausfinden, was der nächste Schritt ist. Das kann sein, dass es zuerst mal zu Hause aufgeräumt wird. Dass die ganzen Antiquitäten rauskommen und das alte Sünderleben rausgeputzt wird, die ganzen Videos und Posters und was weiß ich, die ganzen Zaubermittel. Und in Ephesus war, als Paulus nach Ephesus kam, weißt du, da war er in einer Gemeinde, da saßen sie alle schön andächtig, ja Bruder, du hast recht, das stimmt, es ist wahr. Und dann als er denen so zuhörte, liest man Apostelgeschichte 19 und zuhörte, dann fragt er, sag mal, ihr seid schon gläubig, ihr wisst schon was von Jesus. Und es ist schon 30 Jahre nach Christus gewesen. Dann fragt er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Da fragt er die. Dann sagt er, ja, das haben wir noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dann siehst du, was da passiert ist, weil sie den Heiligen Geist nicht hatten. Sie hatten so viel Zauberbücher, dass sie einen riesigen Berg machten und eine Bücherverbrennung machten und so weiter. Kein Wunder, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, kommt Esoterik, New Age, Spiritismus, der ganze Humbug, dann wirst du abergläubisch. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, kommst du gar nicht auf die Idee, abergläubisch zu werden. So, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, dann braucht ihr nichts mehr von Engeln. Dann braucht ihr nicht mal irgendwelche mystischen, magischen Mittel. So, habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben sich nochmals taufen lassen. Die Epheser waren 2-mal getauft, ein großer Teil. Die haben sich nochmals taufen lassen auf den Namen Jesu. Und sie haben sich taufen lassen, Paulus hat ihnen die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist neu empfangen. Sie weissagten, prophezeiten und so weiter. Und das Wort Gottes breitete sich aus durch diesen Dienst. Sie hatten die Johannestaufe. Durch Jesus ist die Gemeinde sehr reich. Und was wir so in der Bibel sehen, ist alles nur so skizzenhaft. Aber hier, wir sind beschenkt, wir können füreinander beten. Das ist ein Dienst, was aufgetragen worden ist für die Gläubigen. Wir können füreinander beten. Wir müssen nicht alle Details wissen, was der macht und was der kocht und wie schläft, auf welcher Seite liegt, auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Weißt du, das ist unwichtig. Aber wir können füreinander beten. Guck mal, Herr, ich habe gesehen, du, der ist gar nicht so glücklich in der Gemeinde. Der lacht nicht der, und so weiter. Der ist so niedergeschlagen. Du kannst für diese Person beten. Und der Heilige Geist zeigt dir, deine Glieder. Weißt du, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Freut sich ein Glied, freuen sich alle Glieder. Das ist der Leib Jesu. Weißt du, der Leib Jesu muss achtsam werden. Hier ist auch etwas, aber was wir hier so finden, Kapitel 2, Vers 3. Und unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt mit den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur auch wie die anderen. Also wir waren gar nicht anders als die anderen. Aber jetzt plötzlich sind wir sensibel. Sensibel für Gott, sensibel für den anderen. Und wir gucken das so, guck mal, der sitzt so krumm, der läuft so krumm, der ist so niedergeschlagen. Da stimmt was nicht. Vielleicht kann ich ihn ermutigen. Dient einander. Paulus spricht von einigen Sünden. Sünde zerstört immer jede Beziehung. Sünde zerstört die Unschuld des Menschen, die Ideale. Hindert und hält uns ab vom Willen Gottes. Sünde. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt müssen wir uns so benehmen, wie Bürger und Hausgenossen. Du hast Verantwortung. Weißt du, in einem Haus gibt es nicht nur Rechte, sondern es gibt auch Pflichten. Also ich komme aus einer Familie mit 8 Kindern und jeder hat so seine Aufgabe gehabt. Ich habe am liebsten Holz gehackt, das war meine Lieblingsbeschäftigung. Holz hacken. Also, weißt du, jeder hat so eine Aufgabe und die anderen mussten den Tisch decken, die anderen mussten dann das Geschirr abspülen und die anderen müssten Müll wegtragen. Jeder hat so eine Funktion. Wir als Kinder Gottes, Hausgenossen und Bürger, wir müssen unsere Funktion finden. Nach der Bekehrung ist deine wichtigste Frage, die du stellen solltest, Herr, was für eine Aufgabe habe ich? Was für eine Funktion habe ich im Haus Gottes? Ich bin nicht nur da zum Zuhören. Du bist nicht in der Gemeinde nur als Zuhörer da zu sitzen. Du musst fragen, was will Gott von mir? Was für eine Funktion habe ich? Denn das die Gemeinde ist das Haus des Herrn, der Leib des Herrn. Ein Körper, der nur steif dasteht, spalier steht, ist kein richtiger Körper. Das ist eine Mumie oder ein Denkmal. Und der Herr Jesus ist kein Denkmal. Die Gemeinde ist kein Denkmal. Die Gemeinde Jesus ist ein Organismus, ein Leib, der funktioniert, der bewegt sich, der tut etwas. Und funktionierst du? Finde deine Funktion. Werde ein Funktionär. Gottes Kinder sind Funktionäre, die funktionieren. Du bist noch nicht auf dem vollen Heilsweg, wenn du noch nicht funktionierst. Frag Gott, was willst du? Vielleicht fängst du ganz klein an. Und alles fängt ganz klein an. Fang irgendetwas zu tun. Musik zu machen, mitzusingen, irgendeinen Beitrag zu machen. Ja, weißt du, zum Beispiel Chor mitzusingen, das ist vielleicht, sind Kleinigkeiten, sind vielleicht ganz Lappalien, aber da wächst du in eine Sache rein, im Dienst. Oder mal zu gucken, da vielleicht Stühle gerade zu stellen oder irgendetwas. Es gibt so, das sind äußere Sachen, aber es gibt auch innere Sachen, geistliche Sachen, dass du vielleicht morgens etwas halbe Stunde früher kommst und für die Gemeinde betest. Auch das ist wichtig, der Gebetsdienst. Eine Gemeinde ohne Gebet kann nicht existieren. Und, oder vielleicht dann, dass du, ja, die Leute nett begrüßt und lächelst und strahlst und sagst, hallo, schön, dass sie da sind und jemand ermutigst, willkommen heißt oder auch zu dich neben jemand hinsetzt und sagst du, heute bleibe ich mal bei dir, es ist dir recht, ohne aufdringlich zu sein, du weißt wie und so weiter. Jetzt hilfst du, vielleicht sucht er in der Bibel und dann sucht er Moses da bei der Offenbarung irgendwo. Du hilfst ihm, die Bibel zurechtzufinden. Und aufzuschlagen, wo das ist, was man gerade liest. Es sind Kleinigkeiten. Aber unser Dienst fängt mit Kleinigkeiten an. Erwarte nicht große Dienste von Gott, wenn du nicht bereit bist, Kleinigkeiten zu tun. So ist halt nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Weißt du, der Gast wird bedient. Wollen Sie was? Wünschen Sie noch was? Wird nach den Wünschen gefragt. Ein Hausgenosse, der muss schuften. Der muss arbeiten. Gäste werden also privilegiert behandelt. Und so viele Christen möchten immer schön behandelt werden. Bitte nehmen Sie hier Platz. Wenn du Gottes Kind wirst, dann hör dieser Luxus auf. Dann wirst du ein Diener des Herrn. So, Epheser 3 geht's weiter. Das Geheimnis der Gemeinde. Paulus beschreibt dieses Geheimnis. Er sagt, vor langer Zeit, es war verborgen, die Propheten haben gedeutet, auf welche Zeit das alles hindeutet und haben nicht erraten können, weil der Israel da war. Erst als Israel verworfen wurde, kam die Gemeinde. Nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus, dann ist die Gemeinde so geworden als der Ort der Zuflucht für Gläubige, für Juden und Christen. Natürlich, die Juden haben sich separiert, ein Teil dieser frommen Pharisäer. Aber viele wurden auch gläubig an das Evangelium. Und da heißt es, und viele Priester wurden sogar dem Evangelium gläubig und ließen sich taufen. Da kamen nicht nur Gemeinden dazu, sondern viele, ja, Priester wurden gläubig. Und das heißt etwas. Denn sie haben gemerkt, Gott macht mit dem Tempel nicht mehr mit. Gott hat den Tempel aufgegeben. Und wie muss es jetzt weitergehen? Und die Gemeinde war eine Alternative. Und wir haben im Kolosserbrief betrachtet. Und gerade dank der Paulus. Wenn Paulus nicht gewesen wäre, wäre das Christentum nur eine weitere jüdische Sekte geblieben oder geworden. Aber Gott sei Dank, Paulus hat von Gott die Vision bekommen, die Offenbarung. Gott fängt hier was Neues an. Gemeinde. Und er war mutig, dieser Mann. Was Neues angefangen. Heilsgeschichte ist immer eine fortschreitende Offenbarung Gottes. Kapitel 3, wenn wir so weiter sehen und so weiter, dann sehen wir, wie Gott mehr und mehr Licht schenkt durch die Gemeinde. Zuerst gehen sie langsam ein Stück weit, tasten sie sich vor. Da wurden auch etliche Heiden gläubig. Als Paulus da nach Zypern kam, da wurde der Sergius Paulus, gläubig, der erste, so ein Landvogt wurde gläubig, und der Paulus hat sogar seinen Namen abgegeben, ich heiße nicht mehr Saulus, jetzt heiße ich Paulus, weil er, dieser Sergius Paulus, gläubig wurde, also es ging ein Stück weit. Natürlich, da war Elimas da, der hat ihm widerstanden, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, der hat mächtig widerstanden, und dann sagt Paulus, du sollst jetzt blind sein. Das war so ein Strafwunder, blind sein. Stell dir mal vor, nicht nur Heilungswunder, gibt es auch Strafwunder, du sollst blind sein, Elimas. Und weißt du, das ist so eine Abkürzung oder ein Pseudonym vielleicht. Manche Bibelausleger sagen, das wäre ein Pseudonym für Elia und Moses, also nur Altes Testament, Elimas. Da sind also diese beiden Begriffe Elimas drin, in diesem Wort hier Elia und Moses. Du sollst mit deinem Alten Testament verdammt werden. Wir haben jetzt das Neue Testament. Und du sollst blind sein, bis Gott wieder die Augen öffnet dir, bis Gott dich wieder sehend macht. So, wir sehen also, das Evangelium muss sich langsam vortasten und vorkämpfen. Ein ganz neues Kapitel beginnt hier, dass Menschen gläubig werden aus den Nationen. Dann Kapitel 3, Vers 6, die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber sein der Verheißung in Jesus Christus. Die sollen mit einverleibt, mit Erben sein. Dieses dreimalige mit. Macht alle Nationen, alle Völker, alle Länder zu Jüngern. Dieses dreimal mit Erben, mit Einverleibte, mit Teilhaber. Nicht mehr die Juden. Jetzt geht's nicht mehr um die Juden oder Israels. Jetzt geht's um die Nationen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle Menschen zur Erkenntnis kommen und nicht nur die Juden. Das war Gottes Plan. Passt manchen nicht. Aber die müssen das schlucken. Damals mussten sie auch schlucken und haben auch schlucken müssen, wie die da auf den Paulus gewettert und haben und so weiter. Dann haben sie immer dagegen gearbeitet in Galatien, sind immer nachgereist. Das, was Paulus predigt, ist nicht richtig, aber er hat die Offenbarung gepredigt. Kapitel 3, Vers 7, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade, die Gott mir gegeben hat. Weißt du, eher dieser erzkonservative Pharisäer, wird einer der eifrigsten Missionare, die Gnade, die Gott mir gegeben hat. Mir, Kapitel 3, Vers 8, Epheser, mir, dem Allergeringsten von den Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Nationen, den unausforschlichen Reichtum Gottes zu verkündigen oder Christus zu verkündigen, dem Allergeringsten oder den Heiligen. Gott hat gerade diesen Paulus genommen, Licht unter den Nationen zu bringen. Wir können weitergehen. Und dann in ihm haben wir die Freimütigkeit und Zugang und Zuversicht durch den Glauben. Wir haben die Freimütigkeit. Jetzt brauche ich keinen hohen Priester mehr. Jetzt brauche ich keinen Tempel mehr. Jetzt brauche ich keinen Vorhang mehr. Früher, wenn du zu Gott wolltest, im Alten Testament, da sogar Heiden durften so nur in den Vorhof. Und dann heißt es, wenn sie da reingehen, das war ein großes Schild angebracht, sind sie, da ist die Todesstrafe für sie. Also sobald du über die Schwelle zum Heiligtum kamst, bist du ein Kandidat des Todes gewesen. Aber jetzt bist du ein Kandidat des Lebens, wenn du zu Jesus Christus kommst. Total anders, total frei. Und Paulus ist, der hier diese Barrieren, diese Blockaden, diese Vorurteile sprengt. Er, dieser konservative Jude, Pharisäer, und was er noch alles erzählt, was er da war, von Benjamin und beim Gamaliel war er da, zu seinen Füßen ist er gesessen. Den Reichtum der Gläubigen. Und dann sagt der Kapitel 3, Vers 13, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse. Also weißt du, Paulus hat zu kämpfen gehabt. Und da, es ist auch ein Kampf, auch heute noch, gegen Judaismus, gegen Traditionalismus anzugehen. Weißt du, das ist so stark im Volk, Katholizismus und Protestantismus und was weiß ich all das, so stark, diese Blockaden zu brechen. Gott geht neue Wege. Und er betont, dass er trotz der persönlichen Schwierigkeiten nicht mutlos wird, seiner Aufgabe gerecht zu werden. Und wenn es sein muss, er leidet sogar auch. Und du musst für die Wahrheit manchmal auch leiden, für die Gerechtigkeit. Dann spricht er über das Gebet, Kapitel 3 noch weiter, Gebet ist Reden mit Gott. Und es ist interessant, der halben beuge ich meine Knie vor dem Vater. Es ist interessant, diese Formulierung hier, ich glaube, Seite 18 ist es jetzt. Bin ich schon so weit? Ja. Seite 18. Ja, der halben beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ein Jude kniet sich nicht hin beim Beten. Der Jude steht beim Beten. und so weiter. Aber hier ist etwas ganz Neues. Er kniet sich hin, er wirft sich sogar zu Boden. Die Juden beteten also gewöhnlich beim Stehen. Und wenn sie sich vor Gott niedergeworfen haben oder sich hingekniet haben, dann nur dann, wenn sie große Seelenqualen hatten. Und deshalb Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Er hat eine sehr große Seelenqual gehabt als Jude. Denn normalerweise ein Jude wird nicht im Knien beten. Er wirft sich vor Gott nieder wie ein Toter, wie Daniel. Paulus ist also ein ganz großer Beter. Und er betet hier, und das fällt mir auf, hier betet er im Namen des Herrn Jesus Christus zu Gott, dem Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus. Es ist so wichtig, dass er jetzt als Jude betont, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, er verwendet Jesus als den Mittler, als den Fürsprecher, als den Schlüssel zum Vater. Er betet zu Gott, unseres Herrn Jesus Christus, und diese Gebete hier sind sehr kurz und prägnant. Weißt du, die Gebete der Bibel sind grundsätzlich immer knapp, kurz. Da macht man nicht viele Worte. Der Herr hat gesagt, wenn ihr viele Worte macht, hört Gott sowieso nicht. Der hat nicht so viel Zeit. Plappert nicht wie die Heiden. Kurz und knapp und bündig. So werden die Gebete der Bibel angesprochen. Beide Gebete hier im Epheserbrief und Philipperbrief sind sehr kurz. Und eigentlich sind auch all die anderen Gebete nach Matthäus 6, Vers 7 sehr knapp und kurz. Ich denke nur an das Vaterunser. Da nicht stundenlang beten. Vater unser, wir haben ja gehört, Gertrud hat so schön ausgeführt, letzten Freitag hier über das Vater unser. Da, weißt du, das ist das perfekteste Gebet, wenn du das kannst, wenn du das beten kannst, wenn du das im Geist beten kannst, nicht nur in Worten, sondern im Geist. Tu das, komm bei Gott an. Da ist alles drin, was in einem Gebet drin sein muss. Da ist der Name des Herrn geheiligt, da sind ein paar Bitten dabei, da bist du mit drin und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann wird Gott gerühmt und Gott gepriesen und da siehst du, was Anbetung ist. Anbetung ist nicht erzählen, wie gut du bist, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Du, das sind Hammer. Das ist, da polterst du in der unsichtbaren geistigen Welt. Epheser 4, Vers 6, Gott ist auch der Vater aller. Das ist natürlich dicker Hund. Für die Juden auf jeden Fall. Gott ist der Vater aller. Nicht mehr uns, unser Gott. Sondern Gott ist der Vater aller Menschen. Du, das ist Revolution. Dieser Vers ist Revolution. Nicht mehr Alleinbesitz von irgendeiner Kirche oder irgendeines Volkes oder irgendeiner Rasse, oder einer Religion. Gott ist jetzt der Vater aller. Das sprengt alle Grenzen. Gott ist nicht mehr ein Gott der Deutschen und der Araber oder der Israeliten oder der Ismaeliten oder was weiß ich von wem. Gott ist der Vater und wir sollen ihm dafür danken, dass er unser Vater ist. Jesus lehrt zu sagen, unser Vater, auch da haben wir schon das Vater unser drin. Gott ist der Vater aller Menschen, unser Vater. Auch dessen, der noch nicht Christ ist, auch dessen Vater ist er. Auch wenn er das noch gar nicht so kapiert und begreift, denn in der vorlaufenden Gnade hat Gott alle zum Leben erwählt. Gott will alle, dass alle Menschen gerettet werden. Nicht alle nehmen die Rettung an. Das ist natürlich anders, steht auf dem anderen Blatt. Aber Gott will grundsätzlich, dass allen Menschen geholfen werde. Und wer weiß, wann die noch die letzte Chance bekommen, vielleicht auf dem Sterbebett. Und viele kriegen das, wenn die merken, ich kriege keine Luft. Und dann, mir hat jemand diese Tage erzählt, weißt du, ich habe Herzattacken gehabt, mir hat das Herz geklopft wie verrückt und ich habe Angst, Panik bekommen, ich dachte, ich sterbe und ich habe nur noch das Vaterunser gebetet. Und immer wieder, ich glaube 5, 6 Mal sagt die Person, ich habe das Vaterunser gebetet und es wurde besser. Ich sag dir, wenn du in Not bist und Vaterunser betest, es wird besser werden. Weil das Gebet des Herrn ist. Und diese Person sagte mir, also diese ganzen Herzattacken, die sind nur weg. Und ich hätte Notarzt rufen sollen, sagte sie, und gleich mich ins Krankenhaus einliefern müssen. Aber ich habe nur Vater unser gebetet. Ich habe gesagt, also mir kann nur einer helfen, das ist mein Vater im Himmel, unser Vater in dem Himmel. Und während diese Person das runterbetete, plötzlich ist sie eingeschlafen. Ist das nicht schön? Das Vater unser ist die beste Schlaftablette. Besser wie Baldrian. Das Vaterunser, wir sollten viel mehr uns an dem halten, was wir in der Bibel haben und nicht, was wir in der Medizinschrank haben. Das ist Medizin für die Seele. Gott ist der Vater aller. Und Menschen sollten Gott als Vater anerkennen. Und Gott möchte als Vater von allen sein. Auch von dem verlorenen Sohn und verlorener Tochter. Der wartet. Der Vater wartet auf den verlorenen Sohn. Jesus erzählt so tolle Geschichten. Jetzt kommen wir schnell zu den Gaben noch. Ich weiß nicht, was das für Seite ist. Ja, 19 glaube ich noch ist es. Sinn und Zweck der Gaben. Gott hat uns Gaben gegeben. Und dann einzelne Dienste in der Gemeinde. Und ich möchte ganz kurz die Dienste und die Gaben kurz streifen. Jedes Glied hat eine besondere Funktion. Wenn du so deine Finger anguckst, du hast eine Funktion. Dann hat er die Apostel gegeben, sind also die direkt Beauftragten vom Herrn, Gesandte. Ein Apostel ist der Gesandte, der irgendwo hingeschickt wird. Wenn ich dich jetzt wegschicke und sage, geh mal nach Frankfurt-Oder und missioniere dort, bist du ein Apostel für Frankfurt-Oder. Das ist so einfach. Mach nicht kompliziert oder komplizierter, als es ist. Du bist ein Gesandter von der Gemeinde hier. Dann gibt es Propheten, die Träger des göttlichen Redens sind. Die sind also gemeindlich und auch übergemeindlich. Wir haben den Agapus in der Bibel, der dann plötzlich kommt von woanders her und sagt, wem gehört dieser Gürtel? Es gibt also Berufspropheten. Weißt du, wenn du heute, das kannst du alles gar nicht bringen, dann sagst du, das gibt's nicht. Wir kennen nur Pastoren, Diakone kennen wir, was kennen wir noch da, so und so weiter, Prediger. Lehrer kennen wir noch, Evangelisten, das gibt's ja auch noch, verstehst du aber, und dann hört die Sache auf. Gott hat eine Fülle von Gaben und Dienste. Und jeder, es gibt Spezialisten, gibt's ja Hirten und so weiter, Hirte, der leitet eine Ortsgemeinde, ist meistens ein Ältester, ein Vorsteher oder meistens auch ein Prediger oder Führer, was auch immer ist. Dann gibt es Lehrer, die die Bibel lehren und andere Sachen machen, die so das Charisma der Lehre hat. Jeder hat einen ganz anderen Dienst und alles wirkt zur Auferbauung der Heiligen, zur Zurüstung, damit du losgehen kannst. Zurüstung, dass du die Waffenrüstung bekommst. Deshalb schließt Paulus nachher im Kapitel 6 die Waffenrüstung. Du sollst in der Gemeinde zugerüstet werden, um rauszugehen, Straßenmissionar zu werden. Da bist du Gesandter für die Straße, Apostel für die Straße. Oder zu den Kranken zu gehen, zu den Mühseligen und so weiter. Das alles, was da geschieht in der Gemeinde, diese verschiedenen Dienste, es gibt einen Schlüssel, wenn der nicht da ist, vergiss den ganzen Saftladen. Und das ist Liebe und Einheit. Einmütigkeit. Alle Gaben nützen nichts, wenn da keine Liebe ist. Und alle Gaben nützen nichts, wenn sie nicht in Eintracht und Liebe geschieht. Der Heilige Geist fiel, als sie einmütig beieinander waren. Da hat nicht mal gesagt, ich bin der Prediger. Weißt du, die haben alle vorgeschoben, Petrus, machst du. Nein, ich tauge nicht, ich bin unwürdig. Ich kann nicht predigen, ich habe den Herrn verleugnet. Petrus, du machst es. Und alle haben beschlossen, Petrus macht, weil er am meisten versagt hat. Und die haben den genommen, den Petrus. Und dann trat Petrus, weil niemand anders mehr konnte. Dann hat er gesagt, also, ich habe mich schon genug blamiert, jetzt kommst du nicht mehr drauf an. Und dann stand er auf und sagte, ihr lieben Brüder, was ihr da seht, und was für eine fantastische Predigt hat er hingelegt. Aber sie waren in Einmütigkeit. Und da war sogar auch die Maria noch dabei am Pfingsten, als sie einmütig beieinander waren. Gottes Geist fällt und wirkt, wenn Einmütigkeit da ist und Einheit ist. Sobald die Einheit zerstört wird, macht den Laden zu. Als die sich anfingen zu streiten, wer kriegt mehr Suppe und Wurst rein oder was weiß ich, oder eine Keule und Schlägel, als sie sich anfingen zu streiten, hörten die Wunder auf, hörte die Segnung auf, hörte die Offenbarung auf, hörte das Wirken des Heiligen Geistes auf. Und du siehst, wie wichtig die Einmütigkeit ist. Und wenn wir nicht einmütig sind und wenn können wir noch so viel in Zungen babbeln, da ist der Segen nicht da. Paulus bittet also, würdig des Evangeliums zu leben. Wenn ich dann weiterlese nach der Einmütigkeit und der Berufung würdig, deine Berufung, und du musst in deiner Berufung erkennen, was kann ich, was bei einem guten Fußballspiel, Match, beim guten Spiel, wichtig ist, den Ball rechtzeitig abzugeben. Nicht denken, ich muss bis zum Schluss der Torschütze sein. Bis zum Schluss. Wenn du denkst, bis zum Schluss den Ball zu behalten, wirst du keine Tore schießen, die Mannschaft wird verlieren. Aber rechtzeitig abgeben, das ist das große Kunststück. Und das ist rechtzeitig weitergeben, rechtzeitig jemand weiterschicken und sagen, du, ich bin nicht für alles zuständig, das machen andere auch. Der eine macht Sozialarbeit, der andere macht humanitäre Hilfe, der nächste macht Beratung, der nächste macht da Ermutigung, macht Psychotraining oder was weiß ich, was die da alles machen und sowas. Jeder hat eine andere Funktion. tun, Ermutigung, Ermahnung. So, jetzt bist du dort dran. Und wichtig ist, dass man niemand, und das ist der Dienst, wie wir Gott dienen sollen, wenn du dann hier die Bibel liest, niemand bindet die Menschen an sich, sondern alle werden an Jesus gebunden. Alle werden an Jesus gebunden. Paulus erzählt, wie man würdig dem Evangelium nachlebt. Das sind 5 entscheidende Begriffe des christlichen Glaubens. Zuerst einmal ist Demut. Demut, die erste große Tugend. Demut. Das nächste ist Selbsterkenntnis. Das ist so wichtig, Selbsterkenntnis. Die meisten Leute blicken nicht durch, weil sie selbst nicht wissen. Wenn du dich selbst kennst, kennst du alle Menschen. Wenn du dich selbst kennst, kennst du alle Menschen. Das nächste ist Sanftmut, also Demut, Sanftmut, Selbsterkenntnis. So, dann die nächste Tugend ist Geduld. Diese Tugend ist so wichtig, wenn du Selbstbeherrschung üben willst, wenn du abnehmen willst oder zunehmen willst, Geduld oder was erreichen möchtest. Jetzt bin ich auf Seite 21, sehe ich hier bei mir. Dann die nächste wichtige christliche Eigenschaft und Tugend ist die Liebe. Und es gibt verschiedene Formen von Liebe, was man vom Griechischen her kennt. Aber Paulus bleibt bei einer Liebeart stehen, das ist Agape. Weißt du, das ist mehr als nur ein bisschen verliebt sein, ein bisschen Sex und ein bisschen Spaß oder ein bisschen genießen. Das ist geben und nehmen. Das ist Agape, geben und nehmen. Beides gehört dazu. Und weißt du, du kannst nicht nur geben, geben, geben. Du musst auch was nehmen. Christliches Leben ist, also du kannst auch nicht vom Herrn nur nehmen, 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 nehmen. Du musst auch dem Herrn was geben, zurückgeben. Oder auch von deinem Bruder, deiner Schwester, immer nur genießen, immer haben wollen. Das ist diese wahre Liebe. Dann die nächste Tugend ist Frieden oder Eigenschaft. Frieden, ertragt einer den anderen oder tut alles in Einigkeit durch das Band des Friedens. Haltet alles zusammen, Frieden haben. Und dann wandelt als neue Menschen, einfach Frieden halten. Kannst du Frieden halten? Schau deine Verwandtschaft an. Wie verkracht sie ist manchmal und zerstritten sie ist, die grüßt man nicht, denen schreibt man nicht, die ruft man nicht an. Du solltest Frieden halten, das Band des Friedens. Gottes Kinder, da ist sogar eine Seligpreisung, die Frieden stiften, die werden Kinder Gottes heißen. Also wenn du Kind Gottes werden willst, musst du nicht nur Vergebung der Sünden haben, du musst auch mal Frieden gestiftet haben. Stifte mal Frieden. Das sind 2 Streithähne. Frieden stiften. So, das zeichnet das christliche Leben aus. Dann ist das positive Denken sehr wichtig, steht in der Bibel sehr viel. Wir sollen nicht so leben wie die Heiden. Wir sollen also nicht das sein, was wir einst vor der Bekehrung waren. In der heidnischen Welt, der gottlosen Welt ohne Christus, wo Paulus wirkte, gab es 3 große Gefahren. Zuerst einmal die Gefahr, dass die Herzen verstockt werden, hartgesotten. Dass die Sünde sie übernimmt und Sünde sie kontrolliert. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Nicht das griechische Wort Zielverfehlung, sondern das hebräische, das ist das ursprüngliche, Rebellion gegen Gott. Und da muss man aufpassen, dass man nicht gegen Gott rebelliert. Gott führt dich merkwürdige Wege, manchmal Umwege und manchmal komische Wege, die du nicht verstehst. Und du sollst nicht gegen Gott rebellieren. Die Israeliten rebellierten gegen Gott. Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Wären wir doch bloß dort geblieben. Dort haben wir unseren Kümmel gehabt, unser Knoblauch und was weiß ich noch alles. Und dann die dritte Gefahr, was auch in der Gemeinde sich immer wieder einschleicht oder Paulus auch für die Gläubigen dort in Ephesus gesehen hat, Gier nach Unerlaubten und dann völlig gleichgültig zu sein und so weiter und dadurch vielleicht andere Menschen in Mitleidenschaft zu ziehen, in Schmutz zu ziehen oder in andere Menschen zu schwächen, anderen Menschen zu schädigen. Diese Gier, ich will und ohne Rücksicht auf Verluste. Nein, der wahre Christ, der ist rücksichtsvoll. Der wahre Gläubige ist rücksichtsvoll, lebt nicht mehr so wie die Heide. Und das fängt dann nachher bei dem nächsten Kapitel an, Mann und Frau, Christus und die Gemeinde. Und Kapitel 5, Vers 19 bis 21 nennt Paulus 4 Auswirkungen, was der Heilige Geist schafft. Zuerst einmal hat man Kommunikation untereinander, man spricht wieder miteinander, weißt du, die Clique sitzt da und die Clique sitzt dort, die einen treffen sich nachmittags, die anderen treffen sich abends und die anderen treffen sich irgendwo anders noch. Nein, man ist eins, Familie, eine Familie, Ortsgemeinde. Kommunikation untereinander. Dann ermutigt man sich mit Psalmen und geistlichen Liedern, nicht mit Zoten und Witzen und Zynik. Die dritte Folge des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist ist fortwährender Dank an Gott, dem Vater. Man dankt für alles. Danke, dass du mir Kaffee gebracht hast. Danke für das Glas Wasser. Danke für dies und jenes. Man dankt für alles. Man dankt Gott und man dankt Menschen. Ein typisches Zeichen des geisterfüllten Menschen, der ist für alles dankbar. Der ist für alles dankbar. Danke, dass mein Stuhl gepolstert ist. Ich könnte genauso auf einem harten Hocker hocken. Weißt du, was ich bedanke? Wann hast du zum letzten Mal so richtig von Herzen gedankt? Eigentlich sollten wir Dank sagen, alle Zeit und ohne Unterlass. Natürlich, das kommt beim Thessalonicher nachher. So, das sind also Kennzeichen eines geisterfüllten Lebens. Und dann natürlich, jetzt kommt die Ehe. Denn zur Zeit des Apostel Paulus, damals zu der römischen Zeit, waren Frauen gar nichts, sind heute ja bei den Juden auch noch nichts, wenn die dann ihren 18er Gebet runterleiern und dann sagte ich, danke Gott, dass ich nicht als Frau oder Hund geboren worden bin. Verstehst du? Du, Jesus hat die Kinder und die Frau aufgewertet. Und die Frauen sollten Gott auf den Knien danken und Gott preisen, dass wir jetzt durch Jesus aufgewertet sind. Denn Jesus hat gerade die Frauen genommen am Ostermorgen. Und Gott hat die Frau gerufen und die Frau gesegnet und immer wieder die Frau bevorzugt, was die Juden gar nicht verstehen konnten. Die ganzen Heilungen, liest man in der Bibel, sind bei Frauen passiert, nicht bei Mannsbildern. Gott wollte ganz klar den Weg zeigen, ich liebe die Frauen. Und Gott hat die Frau aufgewertet, was damals nicht war. Und damals konnte man sich scheiden, so wie heute im Islam. Man muss nur dreimal sagen, geh, geh, geh und dann kannst du gehen. Dann bist du geschieden. So einfach war es damals auch schon. Sogar der Rabbiner, der Vater, wo der Paulus mal zu seinen Füßen saß, Gamaliel, der Vater von Gamaliel, Hillel, hat erzählt und so weiter. Du kannst dich scheiden lassen, und hat gelehrt sogar. Du kannst dich scheiden lassen, wenn die Frau diese Suppe versalzen hat. Schau mal vor, wie oft ich dann mich scheiden lassen hätte können. Aber das war in der antiken Welt Gang und Gäbe. Die haben keine Moral gehabt, auch die Juden. Das ist also bei den Juden gewesen. Oder ein anderer Rabbiner sagt, also wenn du eine andere, schönere Frau findest, kannst du deine Frau wegschicken, das ist keine Sünde. Das ist schrecklich. Und das im Judentum. Du siehst, wie weit die damals in den Tagen Jesu abgefallen waren von der Gnade Gottes und wie verstockt sie waren. Und das war dort gang und gäbe. Auch in der antiken Welt bei den Römern und Griechen. Da gab es keine eheliche Treue. Prostitution war gang und gäbe und normal und die Frau musste das akzeptieren, wenn das war. Hier im Epheserbrief gibt uns Paulus einen ganz anderen Einblick von Ehe, was Ehe ist. Und die Ehe soll ein Dauerzustand sein, eine Dauereinrichtung sein. Jetzt bin ich auf Seite 24. Und dann kommt das Wort unterordnen. Das Wort unterordnen. Und es heißt ja nicht, ihr Frauen gehorcht euren Männern. Die Frauen sollen sich unterordnen. Wenn der Mann, der unter Gott steht, und wenn er unter Gott steht, wird die Frau keine Probleme haben, dass sich die Frau dem Mann unterordnet. Aber wenn der Mann nicht unter Gott steht, dann gute Nacht. Ich würde mich diesem Mann auch als Mann nicht unterordnen. Will ich mit dem nichts zu tun haben. Wenn der eine Autorität nicht über Gott, über sein Leben akzeptiert, warum soll ich seine Autorität akzeptieren? Der Alte, was will denn der mir erzählen? Oder die Alte? Und deshalb, wenn der Mann den Herrn akzeptiert, Und er steht unter Gott und er fragt Gott und er trifft nicht mutwillige Entscheidungen, sondern er fragt den Herrn. Dann wird die Frau ihm vertrauen, der wird mir nie was Böses antun. Und die Kinder werden, und wenn die Frau dem Mann vertraut und den Mann liebt und aus Liebe diese Verbindung da ist, werden die Kinder kein Problem haben, Vater und Mutter zu ehren und nachzufolgen. Aber du siehst, das Problem in unserer Gesellschaft ist ein Männerproblem. Die Männer stehen nicht unter Gott. Und deshalb ist alles konfus und durcheinander. Und deshalb, du sollst nicht den Männern gehorchen. Jetzt, ich komme zu einem Thema, es ist ein heikles Thema, und ich werde im Korintherbrief nachher noch mehr und intensiver dieses Thema behandeln, hier nur oberflächlich. Es ist so wichtig, die Frauen sollen ihren Männern untertan sein. Ihre Männer. Und wenn sie keinen Mann hat, was macht sie dann? Dann soll sie Christus untertan sein in der Gemeinde. So, sie sollen Christus untertan sein, die Männer, und die Kinder sollen dann den Eltern untertan sein. Das ist eine ganz klare Ordnung. Und die Frau soll dem Mann untertan sein. Die darf nichts machen. Wenn dein Mann dir erlaubt, was zu machen, dann darfst du das machen. Das ist biblisch. Und dann musst du dich nicht aufregen. So, und dann sagt der liebe Gott zu den, oder hier Paulus zu den Männern, ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt eure Frauen. Wenn die Frau geliebt wird, macht sie alles. Versalzt nicht die Suppe. Das musst du nicht fortschicken. Und weißt du, die Männer sollen ihre Frauen lieben. Jetzt hör mir zu, das steht drin. Und ganz klar, wenn das nicht der Fall ist, vergiss es alles. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus, Vers 33, die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben. Er hat alles geopfert, hat sich entäußert. Das heißt, er hat das Beste im Auge gehabt. Das ist, wie Gott die Ehe sieht, selbstlose Liebe, sogar bereit zu sterben. Und Gott hat also niemals aufgefordert, die Frau sich dem Mann unterzuordnen, der sie nicht liebt. Wenn ein Mann die Frau nicht liebt, hat der Mann kein Recht zu verlangen, ordne dich mir unter, hat kein Recht. Das ist nicht biblisch. Zuerst ist Liebe ausschlaggebend, wenn die Liebe da ist. So wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie dahingegeben hat. Deshalb die Männer dürfen nicht Frauen zur Unterordnung nötigen und zwingen und so weiter, wenn sie nicht bereit sind, ihr Leben auch hinzugeben. Auch ihr Bestes zu tun. Dann kommt nachher Kapitel 6, dann kommt die Sache mit den Sklaven und Knechten. Und weil damals fast ja 2/3 des Römischen Reiches Sklaven waren, die meisten waren Sklaven, 60 Millionen Sklaven gab es im alten Rom. Römische Bürger hielten sich für unter ihrer Würde zu arbeiten, zur Sklavenarbeit, schmutzige Arbeit zu tun und so weiter. Und Paulus sagt jetzt, ihr dient jetzt mit Freuden. Was ihr tut, das tut dem Herrn und nicht dem Menschen. Das tut also nicht eurem Herrn, das tut dem Herrn. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn. Deine Arbeit tut dem Herrn. Wenn du irgendwo in der Firma bist und der Sekretärin bist und schreibst und so weiter, arbeite so, als wenn dein Chef der liebe Gott wäre. Das ist christliches Leben. Nicht nur, also was mein Boss, wie der mich quält. Du wirst merken, du wirst nicht mehr gestresst, wenn du dem Herrn, also deinem Boss dienst wie dem Herrn. Schwer natürlich. Die verlangen immer mehr heutzutage und drücken mehr und mehr und diese Schrauben und sagen, verlangen noch mehr. Aber du wirst sehen, Gott wird dich auch segnen. Paulus gibt den Sklaven christliche Ratschläge, wie sie sich verhalten sollen. Das ist natürlich nichts für die Gewerkschaft. Er sagt, verrichtet eure Arbeit wie dem Herrn. Wie dem Herrn. Was du tust, tu dem, wie dem Herrn. Weißt du, wenn du irgendwas machst, Gott sieht, wie du arbeitest. Solange der Boss da ist, der Chef vorbeigeht, oh, da bist du flink und dann guckst du genau und arbeitest. Und wenn der Chef weg ist, dann wieder eine Zigarettenpause oder Kaffeepause oder welche Pause auch immer dann einsetzt. Und dann wartest, wann ist 5 Uhr, wann ist Feierabend oder wann ist Teezeit. Nein, du arbeitest. Stell dir mal vor, du solltest so arbeiten, das ist genau, was die Bibel sagt, du solltest so arbeiten, als wenn du für dich selbst arbeiten würdest, als wenn die Firma, das deine Firma wäre. Und weil es auf dich ankommt und du solltest gnädig sein mit deinem Chef. Weißt du, manche Leute schimpfen da auf ihre Vorgesetzten. Überleg einmal, wenn einer Chef ist von 3000 Mitarbeitern, was der für Sorgen hat, der kommt nach Hause und der kriegt Herzinfarkt, weil der so eine große Verantwortung hat, weil der Druck so groß ist. Ich weiß, mein eigener Schwiegersohn ist jetzt gestern ins Krankenhaus eingeliefert worden, an Verdacht an Herzinfarkt, und ist noch ein ganz junger Mann, weil er so viele Mitarbeiter hat und muss gucken, also Personalabteilung, und weil manchmal vielleicht nicht klappt, und weil er nicht gelesen hat, was man in den ersten 100 Tagen nicht macht, oder sich verhält, und so weiter, und weil er dachte, er muss menschlich reagieren, und in der Firma, wo er vorher war, da war es sehr unmenschlich, eine amerikanische Firma, und jetzt ist er in einer deutschen Firma, dachte, es wäre besser, ist noch schlimmer in der deutschen Firma, wie es vorher, wo er da war. Und jetzt ist, weißt du, der Stress, Überforderung. Und da hat sich Mitarbeiter unter sich. Und da muss er für jeden sorgen, dass die Arbeit haben, dass es keinen Leerlauf gibt. Und natürlich, das ist Aufgabe. Und der arbeitet mehr, wie mancher, der in der Firma ist, da nur seine Arbeit verrichtet und dann um 5 Uhr hat er Feierabend. So, tu es so, dass die Leute zur Zufriedenheit sehen und da sagen können, der hat's gut gemacht, seine Arbeit. Und wenn Sie noch ein paar Christen kennen, solche ihrer Art, wir stellen sie sofort ein. Weißt du, die Menschen müssen wieder so dahin kommen, was leider Gottes nicht mehr der Fall ist in unserer Gesellschaft. Die Christen sind noch größere Faulpelze als die Heiden oder Nichtchristen und so weiter. Aber früher war es so in den christlichen Kreisen, so wo ich kenne, ganz am Anfang, so nach dem Krieg, die Christen waren fleißiger, dass Leute haben gesagt, Herr Matutis, gibt es in Ihrer Gemeinde noch solche Leute wie Sie? Wir möchten Sie gerne einstellen. Weißt du, dann, da kannst du sogar noch Leute anwerben aus deiner Gemeinde und vermitteln. Und wenn die sehen, du bist ein guter Mitarbeiter, dann kannst du gerne noch andere Mitarbeiter bringen, denn die wollen Zuverlässige. Die wollen Ehrliche. Und Christen sind ehrlich und sind zuverlässig und auf die kann man sich verlassen. Die sagen ein Wort und die stehen dazu zu ihrem Wort und die führen das aus auf Gedeih und Verderb. So, dann Kapitel 6, Vers 10 und folgende Verse von dem geistlichen Kampf. Ich habe euch von der Waffenrüstung gesagt, was das ist. Soll ich dir noch was sagen? Jerusalem war für Jesus der gefährlichste Ort. Und für Christen ist der gefährlichste Ort die Gemeinde. Das christliche Umfeld. Das ist das, weißt du, die christliche Umgebung, die Pharisäer, die lauen Christen, die Gottlosen, die einmal gläubig waren, die genau wissen, wie ein Christ funktioniert, aber die sind nicht mehr das und die sagen auch so, du musst das tun und dann erpressen sie dich. Da brauchst du die Geistesleitung, diese Waffenrüstung Gottes, das ist ein Teil der Waffenrüstung Gottes. Den Epheserbrief kann man gerne mit dem Josua-Buch vergleichen. Das habe ich das gemacht, ganz bewusst. Irgendwo eine Predigt gehalten und das ist mir groß geworden. Weißt du, die meisten Christen denken, wenn ich nach Kana ankomme, dann bin ich im gelobten Land. Aber vergiss es. Epheserbrief ist ähnlich so wie das Josua-Buch im Alten Testament. Hier bist du im Himmel, an himmlischen Örtern versetzt. Da denkst du, jetzt bin ich im Himmel. Jetzt bin ich beim Heiland. Wunderbar. Der gefährlichste Ort ist Jerusalem. Der Jordan ist so ein Bild, wie du ins verheißene Land kommst. Dann bist du in Kanaan oder gelobten Land. Aber das gelobte Land Kanaan ist noch lang nicht der Himmel, Bruder, Schwester. Wach auf. Dort gibt es Kämpfe. Der arme Josua, der musste kämpfen. Sonne anhalten und Mond anhalten, was weiß ich. Und dann der erste Kampf ist die Stadt Jericho und das ist die Welt. Und genau das ist, was Epheser beschreibt. Die Welt ist unser Jericho. Du musst Jericho einnehmen. Und dann denkst du, ach, jetzt Jericho haben wir eingenommen, jetzt kommen wir das Dörfchen Ei. Das machen wir so mit links. Aber weißt du, das ist der geistliche Kampf, um was es geht. Josua und Epheser. Und dann gehen sie nach Ai und die Leute sind so frech, brechen raus und jagen die Israeliten davon. Und Josua sagt, was haben wir falsch gemacht? Wo haben wir nicht auf Gott gehört? Was ist verkehrt gewesen? Und weißt du, was Gott sagt? Sünde ist unter euch. Sünde ist unter euch. Und das ist, wo wir sind, wo wir leben. Das ist diese Welt. Weißt du, das ist Gemeinde. Und wie schnell schleicht sich eine Sünde ein? Und was ist die Sünde gewesen da in Israel damals? Da war der Achan, der hat so einen babylonischen Mantel genommen und so ein bisschen paar Silberstücke und die hat er versteckt. Da haben gesagt, alles, das kann man doch nicht, hat dem Unfall oder den Trümmern überlassen. Da kommen andere und stehlen das noch. Das nehme ich für mich. Der hat etwas vom Verbotenen genommen und das hat den Sieg Gottes aufgehalten. Und bis da diese Sünde bereinigt war, so lange gab es Blockaden. Du wunderst dich in deinem Leben, warum gibt es Blockaden? Das ist irgendwo eine versteckte Sünde. Etwas, wo man genommen hat, was Gott nicht wollte, dass man berührt. Dass man liegen lässt. Was es verbannt war. Alles, was verbannt war. Und das, du musst achten, was verbannt Gott? Was ist von Gott aus verbannt? Was sollte man als Kind Gottes nicht tun? Und es rächt sich bitter, egal auch wenn es nach Jahrhunderten. Josua hat einfach, als Jericho fiel, einfach die Stadt verbannt, hat gesagt, niemand berührt was. Und wer die Tore setzt, der opfert seinen ersten Sohn. Und wer die Tore dann einsegnet und die Tore dann, also, oder den Grundstein für die Mauern setzt von Jericho, der opfert das und das und so weiter. Und er sagt ganz klar, das ist verbannt, wer das macht. Und 400 Jahre später kam jemand und hat Jericho wieder aufgebaut und er musste seinen ersten Sohn opfern und oder starb oder wurde genommen und da kam Unfall und Unglück und so weiter. Auch nach Jahrhunderten, was verbannt ist bei Gott, das ist verbannt und bleibt verbannt. Deshalb, du musst wissen, Was sagt hier das Wort? Was sagt das Wort? Rührt nichts Unreines an. Verunreinigt euch nicht mit den Toten. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Was so alles in der Bibel manchmal steht. So achtet daraus. Das ist der größte Feind der Kinder Gottes. So diese versteckten Sünden. Wenn man etwas von dem Verbotenen, was Gott nicht erlaubt, das soll bei dir nicht gefunden werden. Und da wunderst dich, in meinem Haus ist der Teufel los. Lauter Ungeziefer. Ich habe mal für jemanden gebetet, eine Spiritistin. Ich habe sowas noch nie erlebt. Okkultisten, das war noch drüben in der Kirche. Und ich bete, eine feine Frau, lauter Goldschmuck und umgehängt und so wunderbare Kleider. Und ich bete und lege die Hände und plötzlich aus den Haaren kommt Ungeziefer. Da springt Ungeziefer rum. Ich denke, es gibt nur so eine feine Frau und die hat Ungeziefer. Aber die kamen irgendwie. Woher die kamen, ist mir egal. Aber plötzlich, die von der Frau, die guckt selber, ist ganz verdattert. Ungeziefer. Und so viele Menschen, die können äußerlich ui und unten furcht sein. Weißt du, Ungeziefer, voller Geschmeiß. Weißt du, die Bibel sagt, übertünchte Gräber und voller Ungeziefer innen drin. Und das ist mir einmal passiert. Und da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Meine Frau steht daneben, sagt Johannes, mit der Frau stimmt was nicht. Und du merkst, wenn du wirklich im Geist bist, du merkst, du mit dem Mann oder mit der Frau stimmt was nicht. Geistliche Menschen spüren das, sie haben so ein Barometer. Die spüren das, mit dem stimmt was nicht. So, lass mich ganz schnell weitermachen. Seite 26 bin ich schon, siehst du, wie weit ich schon gekommen bin. Gott hilft mir. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten, Fürstentümer, Gewalten, Vollzugsgewalten, Statthalter, Systemhalter, Bosheitsmächte, Bosheitsgeister, das sind unsere Widersacher. Ich zähle dann diese Widersacher ein bisschen auf, mal ein bisschen so, dann was die Waffenrüstung ist. Und dann Kapitel 6, Vers 18 betont Paulus ganz besonders, betet alle Zeiten mit Bitten und Flehen im Geist. Im Geist. Und das ist das Wort im Geist drin. Also wir sollen im Geist beten. Weißt du, dein Geist muss beten, mit dem Heiligen Geist zusammen, im Geist beten. Ich kann auch in Zungen beten sein, aber dein Geist soll beten. Beten im Geist und mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Du solltest anfangen, im Geist für alle Heiligen zu beten. Nicht an die Heiligen, der katholischen Heiligen und so, sondern für alle Heiligen. Das sind Geschwister aus der Gemeinde, Ortsgemeinde. Du solltest anfangen, im Geist zu beten. Du kennst viele Probleme der Geschwister nicht, aber Gott kennt alle Probleme. Und Gott kann dir im Geist aufs Herz legen, für was und wie du da beten sollst. Und plötzlich fängst du an zu beten, oh lieber Gott, segne Bruder Matthäus, dass du siehst, wo der steht und was er alles macht und wie es ihm geht. Oder für irgendjemand anderes, du musst nicht für mich beten, aber Gott will dir zeigen, für wen du im Geist beten sollst. Und in deiner Andacht. Und wenn du im Geist für andere betest, der fängt an, für dich zu beten. Gedanken übertragen sich. Die meisten checken das gar nicht. Gedanken übertragen sich. Fängt er auch im Geist für dich zu beten. Und plötzlich wirst du gesegnet, weil du für jemand, für einen Heiligen im Geist gebetet hast. Fang an. Auch wenn du denkst, ja, der ist kein Heiliger. Der ist ein grober Sünder. Aber jeder, der Jesus angenommen hat, ist ein Heiliger und bleibt ein Heiliger. Egal, wo er drin steckt. Wenn er voll im Suff steckt und, was weiß ich, in Schulden steckt, in Krise steckt, in Depression steckt, er ist ein Heiliger. Du sagst ja, bitte, 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 bitte. Aber das ist so. Ist jemand in Christo? Sein Fleisch ist schwach. Sein Fleisch ist elend. Und du sollst für die Heiligen beten, die jetzt im Gefängnis sitzen. Welches Gefängnis? Das ist es nicht gesagt, dass es Mauern sein müssen. Verstehst du? Gefängnis. Sie sind gefangen. Die werden festgehalten von Römern und von den Juden und von Griechen und von den Babyloniern oder Ägyptern. Fang an, für Leute zu beten, die im Gefängnis sitzen. Richard Wurmbrand hat, als er mal bei mir war, hat er erzählt, er ist so dankbar, er war im Gefängnis, Zelle Nummer sowieso, und die einzige Hoffnung war, da kam jeden Tag eine Ameise in der Zelle, in der Einzelzelle, wo er war, und da wusste er, die Welt steht noch, es gibt noch die Welt, weil die Ameise noch lebt. Und so weiter. Das ist jetzt die eine Geschichte. Er hat eine bestimmte Nummer gehabt. Und irgendwo, woanders, am anderen Ende der Welt, hat jemand von Gott einen Auftrag bekommen, bete jetzt für Zelle 400, 545, sage ich jetzt mal so, es war eine bestimmte Nummer, aber es war genau die Zellennummer, in der Richard Wurmbrand saß. Bete jetzt für Zellennummer sowieso, und er fing an zu beten und sagte, Herr, ich weiß nicht, ich kenne niemanden im Gefängnis, ich bin in der westlichen Welt da, mir geht es gut, aber ich bete für den Gefangenen in der Zelle sowieso. Und hat gebetet und gebetet und gebetet. Und dann, als er dann hörte und Richard Wurmbrand dann in seiner Stadt ist und predigt, ich möchte Gott danken, in der Zelle, da kam immer eine Ameise bei mir vorbei und ich wusste, die Welt steht noch und Gott existiert noch und Gott liebt mich. Und dann hört er Zellennummer, der Mann ist im Gottesdienst erschreckt sich, das war genau die Nummer, die Gott mir aufs Herz gegeben hat, zu beten. Und betet für alle Heiligen im Geist. Ich würde vielleicht heute Abend nicht hier stehen, wenn nicht in Barbados, Westindien, da jemand gewesen wäre, der für mich und meine Frau gebetet hätte, als wir nicht mehr gebetet haben und nicht mehr beten konnten. Haben die von Gott plötzlich einen Auftrag bekommen, bete jetzt für Johannes und Heidemi. Und er hat gebetet und dann schreibt er, Johannes, und was ist los gewesen von dann bis dann? Wir haben so einen Auftrag, so eine Bürde gehabt, für dich zu beten. Mein ehemaliger Bibelschullehrer. Wir müssen für dich beten. Und es war genau die Zeit, auf den Tag genau, wo ich nicht gebetet habe. Wo ich in einer Krise war. Und du betest für irgendjemand, wenn du im Geist gelernt hast zu beten. Weißt du, nicht nur Vater Unser, das ist Notgebet. Aber richtig im Geist zu beten, ist nicht Vater Unser zu beten. Da ist viel mehr. Da ist von Gott einen Auftrag zu bekommen, für irgendeinen Heiligen zu beten. Vielleicht wo jemand, der mit dir mal in der Schule war, vielleicht mit dir irgendwie im Auto unterwegs war, vielleicht hast du mal mitgenommen, mal eine Diskussion gehabt, du hast den Namen oder plötzlich guckst du in deinen Alben und plötzlich siehst du da das Bild und sagst, und was ist mit dem geworden, was ist aus dem geworden? Und jetzt fängst du an, für die Person zu beten im Geist. Und Gott beginnt im Geist zu handeln und plötzlich denkt die Person und da passieren wunderbare Dinge. Dann betont er, eindringlich zu beten. Dann gebiet Paulus, selbstlos zu beten. Das ist, wie man betet, selbstlos. Nicht an sich denken, nicht für sich immer. Was kriege ich davon, was springt mir dabei raus? Die springt beim Beten erst was raus, wenn du für andere betest. Erst für andere. Jetzt Seite 27 und dann kommen die Testfragen, glaube ich. Ja. Seite 27 sind dann die Testfragen. So, Paulus erklärt, was der Leib des Herrn ist. Und ja, ich möchte euch dann bitten, füllt die Testfragen aus. Sie sind einfach. Ihr habt 11 Fragen und ich habe die Frage dann so geordnet, dass es ein bisschen durcheinander ist. Aber die Antworten stehen alle im Text drin. Und meistens habe ich unterstrichen oder fett gemacht. Also wenn du es sorgfältig durchliest, manche nehmen den Zettel, reißen den Zettel ab und dann gehen sie die Fragen beim Lesen durch und dann kannst du schon die Antwort schreiben auf Seite sowieso und Seite sowieso und Seite sowieso und dann hast du schon alles vorbereitet. Es ist leicht. Und nochmals, allgemein nochmals, mir geht es nicht, wie perfekt du die Sachen beantwortest. Jemand hat mir geschrieben, also ich kann dir die Lösungen noch nicht zuschicken. Jedes Mal entdecke ich beim Lesen, ich habe Rechtschreibfehler. Wer die das oder sie vergesse ich oder dieses vergesse ich. Ich korrigiere nicht Grammatik, das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert es nur, hast du es verstanden oder hast nicht verstanden? Hast die Bibel gelesen, das Buch durchgelesen, durchgearbeitet oder nicht? Mehr will ich nicht wissen. Da ist immer eine Fangfrage drin, wo ich weiß, der Mann hat es gelesen oder die Frau hat es gelesen oder nicht. Und so weiter, aber ich sag nicht, welcher das ist. So, du weißt es und ich merke das. Ich guck nur auf die Nummer und dann weiß ich's. Aha, das ist gut beantwortet. So, mehr will ich nicht. Und gebrauche das, was du hast und benütze das und du wirst Freude bekommen beim Lernen aus dem Wort Gottes. Und so stark wie das Wort Gottes in dir ist und so viel wie du vom Wort Gottes verstehst, denn am Erkenntnis Gottes wächst du, gedeihst du, entwickelst du dich und so stark bist du. Also lerne mit Freuden Gottes Wort, rede darüber. Ist es auch sehr gut, was ich noch empfehle, was ich gemerkt habe, was gar nicht so schlecht ist, manche Leute machen das am Telefon und die füllen miteinander aus am Telefon. Die reden das und gucken die Lösungen, was hast du gelesen, wie hast du das erkannt und wie hast du das formuliert, wie hast du das geschrieben. Redet mal auch darüber mal am Telefon mit euren Freunden, Nachbarn oder so irgendjemand oder sag du, mach du mit auch Bibelstudium hier mit uns dabei. Lass uns aufstehen. So, ich danke Gott für diesen Abend. Ich danke, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, den Epheserbrief zu betrachten. Und wir möchten an Gott denken. Ich möchte auch ganz besonders meinen Schwiegersohn Sebastian hinlegen und Gott bitten, berühre ihn. Der hat jetzt mit Nieren was, man hat mit Nieren was festgestellt bei ihm. Jetzt so nicht mit dem Herzen, aber mit dem Nieren, sein Blut funktioniert nicht richtig. Aber Überforderung und Stress. Vater, wir möchten alles in deine Hände legen und wir möchten dich um Hilfe bitten in allen Bereichen. Und wir möchten füreinander beten und die Last, die du einem aufs Herz legst, wir möchten sie mittragen. Geteilte Last ist eine halbe Last. Vater, ich danke dir, dass wir diese Lasten auch teilen dürfen, dass wir auch demütig sein können und auch einander sagen, was uns manchmal bewegt, wo uns der Schuh drückt, was Not ist, was nicht so ist, wie es sein sollte. Vater, ich danke dir, du bist ein guter Gott. Halleluja, ich preise dich von ganzem Herzen. Segne unseren Nachhauseweg und segne beim Studium all die, die dein Wort studieren. Und mittlerweile haben wir über 1600 Studenten weltweit, die dies studieren, Deutsch, Englisch und Französisch. So, es ist so eine wunderbare Sache von überall. Wir kriegen so viel Antwort. Leute in Afrika, Leute in Gegenden, wo es kam, aus Vietnam, Leute studieren hier. Also, aus Gegenden, vor allem afrikanische Länder, wird studiert, auch vor allem aus dem französischen Raum, auch so Kongo und Kriegsgebiete, wo kein Missionar normalerweise hingeht. Madagaskar studieren Leute, also wo jetzt überall Krisen sind und Kämpfe sind und Auseinandersetzungen. Und da dürfen keine ausländischen Bibellehrer rein, aber Internet kommt rein. Übers Internet kommt man rein und da kann man arbeiten und das ist schön zu wissen und die Sache wächst und ich kriege jeden Tag neue Anmeldungen für die Bibelschule. Aus Deutschland auch, aus allen Winkeln und in Deutschland studieren Leute, beschäftigen sich und es ist auch schön zu wissen, manche Pastoren drucken das aus und machen das, was wir hier jetzt machen in unserer Gemeinde, machen sie in ihrer Gemeinde. Und in Brasilien, ganz toll, ein alter Bibelschullehrer, der hat das Material irgendwo in die Hände bekommen, der hat 1000 Studenten und sagt, ich verwende das in meinen Bibellektionen in der Bibelschule, er hat über 1000 Schüler und er lehrt sie in seiner Bibelschule in Brasilien. Siehst du, ich muss nicht nach Brasilien fahren, das macht das Material für sich und arbeitet. Das ist, wie das Evangelium läuft. Vater, lass dein Wort laufen und lass dein Wort wirken für Menschen zur Erkenntnis und hilf uns, dass wir ein bisschen Licht bringen dürfen über dein Wort und Menschen helfen dürfen, deinen Willen zu erkennen. Danke, Herr Jesus. Amen.